Er ist wieder da, der Österreicher, und teilt mit uns seine Urlaubsfreuden. Oder reden wir lieber über den All-Star Day und Mitspielern des FC Bayern München und Alba Berlin. Jetzt im Podcast Abteilung Basketball. Er ist wieder da. Und weißt du, wer dich am meisten vermisst hat, Alex?
Nicht du.
Ich hab dich auch vermisst, aber ich glaube, am meisten hatte ich das Launchpad vermisst.
Wirklich?
Ja, weil es so wenig bedient wurde von Basti.
Ich habe natürlich reingehört.
Trotz
Urlaub. Ein bisschen lief's. Naja, kann man ja gut machen.
Ist das für dich, also bist du keiner, der im Urlaub auf alles verzichtet, was mit deinem Beruf zu tun hat?
Ich habe auf sehr viel verzichtet tatsächlich. Aber so ein kleines Update habe ich mir geholt dann, basketballtechnisch. Man kann sich auch tatsächlich bis zu einem sehr kleinen gewissen Grad informieren.
Das heißt, du hast, ja, jetzt muss er natürlich, weil er so viel Süßigkeiten wieder isst, hier direkt zum Einstieg, muss er husten. Du hast also, wenn du jetzt vom Urlaub zurückgekommen bist, warst du nicht, du warst geupdatet.
Ich wusste, was passiert ist.
Also doch, okay. Und fass doch mal zusammen, was so für dich passiert ist in der Zeit, wo du im Urlaub warst. Was ist so aufgefallen?
Es gab eine WM-Auslosung.
Oh, die war während deines Urlaubs, ne?
Die habe ich mir gegeben auf Facebook Live.
Ach komm, vom Strand aus, oder was?
Ja, Thierry, ich habe
aufs Meer geschaut. Ja, wir werden nicht sagen, wo du warst.
Es war sehr schön in...
Nein, das ist ja auch geheim. Also es ist geheimes Wahlrecht des Urlaubs.
Ich sage eh, wo ich war. Ich war in...
Gut, das heißt, die Auslosung hast du verfolgt und alles, was damit zu tun ist gewesen. Wir haben danach richtig Interviews und bla bla und sowas, alles so richtig WM angeheizt. Und am Ende deines Urlaubs war das All-Star-Wochenende, das...
Da war ich schon wieder da, ja.
...eine etwas zwiegespaltene Reaktion vorgerufen hat.
Das hat sie, ja.
Weil natürlich... die Berliner Spieler und die Münchner Spieler gefehlt haben.
Ja, das war nicht optimal.
So. Generell wurde dann so hin und her diskutiert über Pro und Contra des All-Star Days.
Wie immer.
Eigentlich, ich glaube, wir haben das letztes Jahr und wir haben das jedes Jahr eigentlich zum Thema.
Also, dass Berlin und Bayern nicht dabei ist, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also, du kannst ja keinen... ein All-Star-Spiel machen ohne die
besten Spieler.
Gut, wir wissen alle, woran es liegt. Es liegt am Spielplan. Es wurde jetzt in den März verlegt, sonst war es immer im Januar. Das wurde aber durch den neuen Pokalmodus verschoben. Und ja, okay, Alba wird schon nicht, oder kein deutsches Team wird schon nicht so weit kommen im Eurocup. Ja, Gott sei Dank sind sie so weit gekommen. Ja.
Werden wir noch drüber reden im Laufe unserer heutigen Ausgabe?
Oh, wir haben unsere Hörer noch gar nicht begrüßt, so richtig.
Hab ich
traditionell.
Nicht. Ja, genau. Ich sag guten Tag und du sagst.
Guten Tag. Guten Tag.
Ich muss wieder reinkommen, Leute.
Guten Tag.
Guten Tag. So. Ach, da wurde doch schon wieder rumprogrammiert. Sehr nett. Ja, wir haben ein straffes Programm heute, denn wir haben zwei Gesprächspartner und wollen kurz die Themen abhandeln, die nichts mit den Gesprächspartnern zu tun haben. Also Pro und Contra All-Star Day,
ja,
also gibt es zwei Sachen. Also ganz klar, die Terminierung ist natürlich totaler Driss. So, die wird sich aber nicht verbessern oder verändern. Die Problematik wird immer gleich bleiben.
Ja.
Plus der Tatsache, ist ein All-Star Day noch zeitgemäß? Also unabhängig von der Programmierung. Ist das noch etwas, was man braucht?
Ich bin immer pro All-Star Spiel gewesen, das weißt du, weil ich einfach finde, auch schon oft hier gesagt, beim Basketball macht das Sinn, also ein Showspiel im Basketball macht Sinn mit den Contests. Ich fand den Dreier-Contest wirklich cool, mit Per Günther, der da wirklich eine Mega-Leistung rausgehauen hat, im Finale vor allem, als er dann alle 5 Racks geschmissen hat, der hat er davor abgebrochen, kam er direkt von dieser OP mit langer Hose und schmeißt da 22 Punkte rein, was auch übrigens in einem NBA-Dreier-Contest wahrscheinlich definitiv fürs Finale reicht, wenn nicht sogar für den Sieg. Weil es ja kein Moneyball-Rack gibt hier in Deutschland. Also das hat man noch nicht nachgemacht. Ich fand den Dunking-Contest vom Level her besser als den NBA-Dunking-Contest dieses Jahr tatsächlich. Aaron Best got robbed, muss man auch sagen an der Stelle. Er ist auch in unserer Top 10 ein bisschen zu weit hinten. Sorry dafür, in Richtung Ludwigsburg.
Okay.
Also der... er hat sich ein bisschen verzockt im Halbfinale, weil er diesen wirklich between the legs übers Brett, dann haut er da raus mit dem ersten Versuch, als ob es nichts wäre, weil das ist ja mit der schwierigste Dunk, den du überhaupt machen kannst. Und den macht er da, obwohl er eigentlich schon fix weiter war im Finale.
Also man hört heraus, dass du für den All-Star, da kannst dich ja komplett begeistern.
Ich fand das Level wirklich gut. Also okay. die haben richtig schöne Dunks rausgehaut. Es liegt nie an den Spielern. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Es liegt nicht an den Coaches. Die haben sich auch richtig bemüht. Es war bitter im Fernsehen zu sehen, weil die Halle einfach dunkel war. Mhm. Also du hast
kein gutes Licht in der Halle.
Das geht einfach nicht. Also du versteckst deine besten Spieler, weil die in München und in Berlin noch abhängen oder auf Rückreisen sind. Und dann siehst du nicht die Spieler, die vor Ort sind. Das war nicht optimal im TV-Bild. Ich habe es ja nur im TV gesehen. Ich denke, für die Leute in der Halle ist es nochmal ganz was anderes. Es geht wie so oft um diese optimale Verzahnung Event und TV. Das kann immer besser sein, das weiß man. Das war in der Halle cool und sah auch cool aus mit dem Mapping-Intro, das es da jetzt gab zum ersten Mal, was es jetzt auch schon ein paar Jahre gibt. Also das gab es ja in Trier früher bei der BBL sogar, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du eine Sekunde gesehen hast, das All-Star Days.
Nein, ich habe nichts gesehen.
Wo warst du denn? Warst du in?
Ich war in Südtirol. Also ich war wandern. Ich habe Wochenende frei und dann das Wetter war ja genial. Ja, unabhängig davon, nächstes Thema, wir müssen auf die Tube drücken, weil wir,
wollen einen. Um das abzuschließen. Ja. Es gibt ein sehr großes deutsches Basketballforum namens, ich höre jetzt auf, schönen Dank. Aber du hast jetzt auch einen Button, wenn du dir irgendwas von der Seele reden willst. Kannst du FC Bayern München ist
ein aufstrebender Basketballverein.
Und einer bald sehr tollen Halle.
Und ein momentan eher absteigender Fußballverein. Aber sie haben ja was massiv investiert.
Das gibt es!
Das Launchpad und Alex müssen sich doch wieder ein bisschen aneinander gewöhnen.
Den wollte ich machen.
Nee, ist ja so. Ich meine, die sind so früh rausgeflogen aus der Champions League lange nicht mehr.
Ja, aber wieder im Meisterschaftsrennen dabei.
Ja, ja.
Gut, haben wir Fußball abgehakt.
Genau.
Das war das Thema All-Star Day. Auf schönendank.de haben sie das Modell Pokalfinale mit All-Star Day verbinden ins Spiel gebracht. Das fand ich zumindest vom Ansatz her spannend, dass du am Samstag ein Pokalfinale spielst und am Sonntag als Auslaufen quasi den All-Star Day machst.
Das ist eine interessante Geschichte. Muss ich mal mir Gedanken darüber machen. Ich bin immer hin und her gerissen, was den All-Star Day angeht. Also ich habe da eine tatsächlich geteilte Meinung. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist und ob man das im Fernsehen oder wo auch immer sehen muss oder ob das einfach eine Veranstaltung für Fans sein sollte in der Halle, weil das von der Atmosphäre her noch ein bisschen dichter und besser ist.
Wenn er stattfindet, kannst du ihn nicht zeigen.
Kannst du ihn nicht, heutzutage nicht
das,
mehr.
Das geht nicht.
Aber die Idee mit so einem Pokalfinale zu kombinieren, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Mal gucken, was man daraus macht. Insgesamt natürlich geht es um die Entzerrung des Spielplans. Ganz eindeutig ist das natürlich ein Riesenproblem. Wir haben es schon mehrfach angesprochen, wenn die Münchner in die Euroleague-Playoffs kommen, kommt das Thema ja nochmal doppelt und dreifach zurück auf den BBL-Spielplan und so weiter. Also wahnsinnig kompliziert, aber eben seit Jahren hängt das ja wie ein Damoklesschwert über dieser Sportart, dass irgendwelche Fenster und irgendwelche Spielpläne einfach nicht so richtig aufeinander abgestimmt
sind. Wie steht's denn eigentlich im FIBA Europe Cup? Du hast den ja mit Begeisterung verfolgt dann? Den Würzburger Weg?
Die Würzburger spielen jetzt heute ist ja wieder Dienstag, Podcast-Aufzeichnung. Mhm. Sie spielen jetzt gegen Bakken in Dänemark.
Gegen Bakken in Dänemark. Mhm. Das klingt lösbar.
Naja, die Sache ist die, dass du generell keine Mannschaft kennst, die dort spielt.
Sassari.
Ja gut,
Sassari. Vom Euroleague-Team zum Europe-Cup-Team. Ja.
Also, wie gesagt, das ist die nächste Aufgabe. Bakken Bears, genau, so heißen sie. Und dann gibt es noch Dynamo Sassari. Aber das ist wirklich ein Wettbewerb. Also, ich freue mich für Würzburg, dass sie so weit gekommen sind. Super und wünsche ihnen alles, alles Gute für das Viertelfinale und mehr kann man dazu nicht sagen. Richtig. Alba im Eurocup-Finale, muss ich sagen, finde ich eine Spur interessanter. Ja. Ein bisschen interessanter. Das war eine super Leistung, mal wieder. Und eine ganz spannende Aufgabe gegen Valencia.
Lösbar? Fragezeichen. Valencia aktuell auf Platz 5 der ACB, glaube ich. Einen Platz vor Malaga. Und wenn du Malaga gesehen hast, ich muss gestehen, ich habe Valencia zu wenig gesehen. Ich habe mir nochmal den Kader angesehen. Ja, also natürlich, ein spanisches Top-Team immer schwer zu schlagen, aber
puh. Sprechen wir nachher drüber mit Yoshi Saibo, den haben wir als zweiten auf der Agenda. Jetzt kommen wir zum ersten Gesprächspartner. Das ist ein Spieler des FC Bayern München. Die Münchner, aus denen werde ich ja auch nicht so richtig schlau. Also das Spiel zuletzt, was war unfassbar eigentlich.
Gegen Barcelona.
Von der Anlage her, gegen Barcelona. Das sieht zwischenzeitlich so aus, dass du keinen Cent mehr auf die Bayern setzen willst. Also wo du denkst, ja, okay, sie haben nicht mehr, sie sind müde oder es ist kein Rhythmus drin. Rhythmus war das Hauptthema in diesem Spiel. Das war alles so ein Hingewuchte. Und dann hinten raus, zack, bumm, 3-4 Angriffe, 3-4 Stops. Der Lucic-Dreier, der vorher nichts getroffen hat. Ja. Wahnsinn, also das wird ein spannendes Thema jetzt gleich sein, weil diese Wechsel im Spiel doch zuletzt etwas häufiger waren. Also tatsächlich hat man bei den Münchnern gemerkt, dass es eine Achterbahnfahrt oft war.
Ja, und auch gefühlt ein Durchhänger, also so ein richtiger. Sowohl in der Liga hast du ja auch gemerkt, als es da nichts zu holen gab in Vechta.
Gut, da war wirklich der Durchhänger komplett. Ne? Aber bei Barcelona war es irgendwie so, wo du denkst, also das kann jetzt eigentlich nichts mehr werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass sie in einer schwierigen Saisonphase sind, dass sie
diese erste Saison Euroleague spielen auch.
Ja.
Also auch das ist für die Spieler einfach diese Mehrbelastung, kann man drehen und wenden, wie man will. Das ist einfach ein enormer Mehraufwand. Und ich glaube schon, dass das natürlich auch ein Riesenfaktor ist.
Ja, aber dann schrauben sie hinten raus dieses Ding noch an die Wand. Also unfassbar. Also,
wir haben auch wieder einige Zuschriften bekommen zum Bayern-Thema an abteilungbasketball@gmail.com, wo es schon sehr viel wieder um Ingame-Coaching auch ging und das alte Thema nochmal so ein bisschen aufgekocht. Der Kader wird jetzt breiter eingesetzt, schon seit Monaten. Also da ist ja dann irgendwann mal was passiert.
Nach dem Aus gegen Alba eigentlich.
Ja, genau.
Im Pokal.
Ja. Trotzdem glaube ich, dass du als Spieler, es ist einfach ein Grind. Wie sagt man auf Deutsch? Belastung.
Mördermaloche.
Mördermaloche, ja. Das trifft es wahrscheinlich auch, wenn ich das als Ösi niemals sagen würde.
Maloche.
Maloche, natürlich nicht. Wie klingt das denn?
Maloche ist ein ganz ehrliches deutsches Wort aus dem Ruhrgebiet. Ja,
wollte gerade sagen, das ist doch so Ruhrpott-Slang.
Aber so ist es. Also tatsächlich ist das echte Maloche und das ging über Verteidigung und Stops generieren und vorne irgendwie den Ball dann zu Menschen bringen, die Kopon heißen, die Lucic heißen, die einfach einen Lauf haben.
Und Booker ist wieder da, Gott sei Dank.
Booker ist wieder da. Interessant bei Booker, dass er offensiv, also er hat ein unheimliches Selbstvertrauen in seinen Wurf, also hat schnell reingefunden in seine Partien bisher. Man merkt ihm offensiv gerade am Brett beziehungsweise bei den athletischen Situationen noch
an. Ich habe das gesehen im Game Report, dass er auf den Ring setzt.
Ja, ja, das wäre dem alten Booker nicht passiert, aber da ist er glaube ich noch in der Reha-Phase. Also da fehlen noch 3-4 Zentimeter zum alten Booker. Aber natürlich gibt er der Mannschaft da schon eine gewisse Präsenz und Alternativen auf der großen Position. So, jetzt gehen wir zu unserem ersten Gesprächspartner und begrüßen einen der Gewinner, so haben wir ihn immer genannt, beim FC Bayern in dieser Saison und das ist Nihat Cedovic.
Hallo.
Nihat, wir haben gerade dich bezeichnet als einen der Gewinner der Saison im Team des FC Bayern München. Würdest du das auch so sehen?
Wieso das?
Ja, ich meine, die Saison, die du spielst, ist ja nicht schlecht eigentlich. Oder ich würde sogar sagen, sie ist sehr gut. Wie siehst du denn deine Saison bisher?
Ich kann so sagen, ja. Eine der besten bin ich auch. Die beste, die konstante Saison, kann man so sagen.
Ja.
Bisher, ich glaube, dass das mit den Jahren kommt und mit der Erfahrung. Und die Spiele in der Euroleague nutzen sich ja ein bisschen mehr Erfahrung zu haben. Man spielt ja jede Woche zweimal oder einmal gegen die besten Spieler aus Europa und ja, wenn man die nur anguckt und nicht nur mit dem Spiel, dann kann man auch sehr, sehr viel lernen. Und ich glaube, das hilft mir sehr viel.
Das heißt, du schaust zusätzlich auch noch Euroleague-Spiele, unabhängig von denen, die ihr selber spielt?
Ja, zusätzlich von unseren Spielen gucke ich nur die Analysen von den Coaches. Also nicht allein, aber okay. Insgesamt, wenn wir Tag frei haben oder wenn ich spiele, dann gucke ich gerne Euroleague-Spiele. Und ja, also alle Spiele in der Euroleague in diesem neuen Format sind Top-Spiele und da kann man nur Basketball lernen.
Wer ist deine Lieblingsmannschaft?
SC Bayern Basketball.
Ja, gut, okay. Abseits von den Bayern, also gibt es da so ein Team, wo du sagst, da schaue ich gerne zu und wie du selber sagst, da kann ich von lernen?
Ja, ich habe immer gesagt, spanischer Basketball gefällt mir sehr, sehr viel und Barcelona und Real Madrid spielen etwas anderen Basketball als alle anderen Mannschaften, etwas schnelleren Basketball mit viel Fastbreak und das ist etwas, das ich gerne gucke und das gefällt mir.
Obwohl, wie Barcelona spielt, das unter Svetislav, das kommt dir wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen bekannt vor, oder?
Ja, sehr, sehr bekannt. Und das ist jetzt sicherlich auf einem hohen Niveau, weil sie haben da sehr, sehr gute Spieler in den Kader und er macht es richtig gut und die Saison bis jetzt, dass sie gespielt haben, ist eine sensationelle Saison und ich hoffe und würde ihnen es gönnen, dass sie alle Titel, die möglich sind, zu gewinnen.
Aber nochmal zu deiner persönlichen Leistung. Wenn du sagst, ja, man sammelt Erfahrung, man schaut sich was ab, aber kannst du uns im Detail die Dinge nennen, ein oder zwei Dinge, die konkret sich in dieser Saison bei dir verbessert haben? Also offensiv wie defensiv. Du bist ja auch in der Defensive oft der Mann für den besten Guard des Gegners, um ihn zu verteidigen. Gibt es da Dinge, die du im Detail dazugelernt hast oder anders machst als vorher?
Ja, erst muss ich sagen, wenn sich ein Spieler wohlfühlt und wenn er eine Rolle in der Mannschaft hat, dann kann er seine beste Performance liefern. Und so ist es auch bei mir. Also ich fühle mich richtig wohl in diesem Verein. Ich spiele mit Liebe für diesen Verein und der Trainer hat mir eine Rolle gegeben, wo ich mich auch wohlfühle. Zweitens, so heutzutage ist der Basketball, du musst hinten vorne gut spielen. Also so hat sich der Basketball nicht nur in Europa, sondern die ganze Welt entwickelt, dass du in zwei Phasen gut spielen musst. Also da gibt es keine Spieler mehr, die nur in der Offense gut spielen, sondern du musst auch in Defense. Und so ist es bei mir auch. Und ich habe die Athletik, ich hatte immer die Athletik und für mich ist es kein Problem, dass ich auch in der Defense den besten sozusagen Spieler nehme und ihn verteidige. In dieser Saison glaube ich, dass die Konstanz bei mir den Unterschied macht. Also es gibt keine jetzt großen Ups und Downs, dass ich jetzt zwei Spiele gut spiele und dann fünf Spiele nicht da bin, sondern ich bin immer irgendwo da, ich bin solide, manchmal top, manchmal solide, aber niemals große Unterschiede und ich glaube, das ist der größte Plus für mich in dieser Saison.
Dabei wird ja oft über diese enorme Belastung gesprochen. Ne? Also das ist ja auch für dich neu gewesen jetzt mit der Euroleague, dass man noch mehr spielt als im Eurocup. Macht dir das weniger aus als anderen Spielern, dieses ständige Reisen und Spielen?
Ja, das ist eine enorme Belastung, aber ich glaube, es ist nur mental, wie man sich da vorbereitet. Mhm. Bei uns ist der Fokus immerhin und es war immer auf der deutschen Liga, die Euroleague war für uns ein Extra, also wir haben es verdient, wir waren Meister, also wir spielen es, weil wir es verdient haben aber die Belastung ist hoch, aber ich glaube, das ist fundamental, wenn man sich darauf vorbereitet. Es geht von Spiel zu Spiel und so muss man auch nachdenken und so funktioniert ich. Personal.
Ja, wir haben viele Zuschriften von unseren Hörern beim Podcast bekommen, die sich auch mit dem Thema des Trainers beim FC Bayern beschäftigen, weil als Außenstehender und als Zuschauer bekommt man ja von Dejan Radonjić jetzt nur das mit, was man auf dem Fernsehschirm sieht, und das ist ja oftmals in den Auszeiten recht wortkarg, also sein Coaching während des Spiels. Jetzt hast du gerade gesagt, der Trainer hat dir eine gute Rolle gegeben. Wir vermuten auch, dass er natürlich im Training mehr spricht als während des Spiels. Kannst du uns so einen kleinen Einblick geben, auch für die Zuschauer, die sich immer fragen, was ist das für ein Typ, dieser Dejan Radonjić, wenn der so wenig spricht, was der für ein Typ ist und was der mit euch im Training macht und wie er die Rollen insgesamt so verteilt?
Meine Erfahrung sagt mir, dass zwei Typs von Trainern in Basketball sind. Also Trainer, die viel reden, aber nichts sagen, und Trainer, die wenig reden und sehr viel sagen. Mhm. Also der zweite Typ ist der, redet nicht viel, aber was er sagt, sehr viel. Die Spieler, die diese Saison da sind, verstehen ihn 100%. Er weiß, was er aus dem Spieler rausholen kann. Er weiß, welche Position oder was für Belastung er auf den Spieler geben kann. Und so funktioniert man. In Trainings haben wir nicht so viel Zeit, Dinge vorzubereiten für das nächste Spiel. Maximum ist es zwei Trainings und zwei Videoanalysen. Und es ist sehr schwer, aber bis jetzt funktioniert es super, kann ich sagen. Mit ein paar Spielen, wo wir auch gewinnen könnten oder besser spielen könnten. Das andere, wie Spiele wie Alba Pokal oder jetzt im Nachhinein in der deutschen Liga Vechta oder Oldenburg. In der Euroleague gibt es auch ein paar Spiele. Mhm. Aber das ist wegen der hohen Belastung. Die Spieler sind müde, wir haben keine Zeit, uns vorzubereiten. Und dann kommt es in den Spiel auf die individuelle Charakteristik her. Und da haben wir nicht gut gespielt. Aber Trainer wie Trainer ist eine sehr gute Person. Erstmals sehr offen zu den Spielern. Er sagt nicht so viel, aber das, was er sagt, die Spieler müssen das maximal.
Okay. Ich würde das gerne nochmal einmal aufteilen in Euroleague und BBL, denn Euroleague ist ja noch eine Geschichte, wo ihr häufiger mal verliert und in den letzten Wochen so einen kleinen Durchhänger hattet. Jetzt kommt dieses Spiel gegen Barcelona und wie aus dem Nichts gewinnt ihr diese Partie noch. Was ist es, was die Mannschaft in diesem Moment da so ein bisschen auszeichnet? Denn ich muss offen zugeben, auch als Kommentator des Spiels, ich hätte jetzt nicht mehr im Schlussviertel so unfassbar viel Geld auf euch gesetzt und plötzlich, schwupp, ist man da mit zwei, drei Stops und mit zwei, drei Aktionen. Wie kannst du das von der Mannschaftseinstellung heraus vielleicht erklären?
Sehr leicht. In diesem Moment, wo wir angefangen haben, nachzudenken, wie viele Spiele wir brauchen, um zu gewinnen, um in den Playoffs zu sein, wie viele Spiele, wer verliert von den Konkurrenten, wer gewinnt, da haben wir angefangen zu verlieren. Und da haben wir angefangen, sehr, sehr schlechten Basketball zu spielen. Ob wir mit dem Druck nicht leben konnten, kann sein, aber nachhinein haben wir sehr schlecht gespielt gegen Barcelona, als wir gesehen haben, dass wir weniger Chancen für die Playoffs haben oder gar keine mehr, sind wir rausgekommen, wie du gesagt hast, den letzten Viertel überragend gespielt mit einem 14-0 Lauf, und dann haben wir das Spiel gewonnen. Der Druck, wir konnten nicht mit dem Druck umgehen, meiner Meinung. Haben wir zu viel Druck auf die Brust genommen, aber so ist es gewesen. Hätten wir ein oder zwei Spieler mehr gewonnen, würden wir sicher in den Playoffs sein. Aber für uns sowieso ist es eine super Saison in der Euroleague. Erste Saison in diesem neuen Format, die nicht leicht ist. Und wir haben noch diese zwei Spiele, werden maximal uns vorbereiten, um diese Spiele zu gewinnen. Ob es klappt, umso besser, wenn nicht, auch keine Tragödie, weil wir wissen, dass wir im Endeffekt deutsche Liga ist für uns die Priorität.
Ja, es gab ja auch, wenn du von Druck sprichst, von der Geschäftsführung aus in Bezug Euroleague eher wenig Druck, weil da wurde wenig über Playoffs philosophiert im Laufe der Saison. Hat die Mannschaft sich den Druck dann so ein bisschen selber gemacht, dass man in die Playoffs will?
Ja, wir haben Spieler, die die unbedingt, wir wollten unbedingt in den Playoffs sein. Wir wussten, dass wir die Chance haben. Also die Teams, die für die Playoffs kämpfen, haben wir oder besiegt oder waren mit denen da, um den Sieg zu holen. Und wir wussten, dass wir die Chance hatten, aber wir haben uns so viel Druck gemacht und am Ende haben wir katastrophalen Basketball gespielt und dann hat uns das gekostet.
Ja, das zweite Gleis, die BBL, das ist ja irgendwie eine ganz verrückte Geschichte. Du hast die Partie in Vechta angesprochen, bei der war ich auch vor Ort. Selten habe ich euch so ja wirklich blutleer gesehen, beziehungsweise auch so platt gesehen. War man trotzdem ein wenig überrascht, denn Vechta ist natürlich diese Überraschung in dieser Saison, die spielen da einfach Vollgas, 40 Minuten. Ist das dann so ein Moment, wo man denkt, ach, wisst ihr was, heute, es geht echt nicht. Nach dem ganzen, was weiß ich, wo man vorher gespielt hat und wo man noch hin muss, dass man irgendwann doch mal diese BBL-Rücksätze hat, wo man merkt, es geht nichts mehr. War das so einer dieser Tage?
Ja, definitiv, das war einer dieser Tage. Vielleicht dachten wir, dass es leichter wird oder okay, wir werden hinten liegen, aber dann kommen wir doch wieder zurück. Vielleicht haben wir das gedacht, ich weiß nicht, aber es steht, dass wir einen sehr, sehr, sehr schlechten Tag hatten, sehr, sehr schlecht die Mannschaft ausgesehen haben und Vechta hat ein überragendes Spiel gespielt. Und nicht nur diese, sondern die ganze Saison spielen sie richtig gut. Einen sehr guten, aggressiven Basketball spielen die und die sind nicht ohne Grund ganz, ganz oben und sicherlich werden die in den Playoffs sein. Und für uns war es eine Lehre, es ist schwer, aber wir müssen jedes Spiel, wenn wir auch verlieren, müssen wir Charakter zeigen und müssen bis zum Ende kämpfen und das war eine Lehre für uns, dieses Spiel.
Wenn dann jetzt die Playoffs kommen, gibt es da so eine Mannschaft, wo du sagst, in einer Serie, das wird schon mit einer Herausforderung werden? Also wen siehst du da als schwierigste Herausforderung? Ist es einfach Alba, weil es Alba ist und die euch im letzten Jahr auch lange geärgert haben? Oder Oldenburg, weil sie euch geschlagen haben in diesem Jahr? Oder kann es sogar eine Mannschaft wie Vechta sein, gegen die man sich in einer Serie schwer tut? Gegen wen ist es, vermutest du, am schwierigsten, drei Spiele zu gewinnen?
Ich glaube, dass du jetzt gesagt hast, auch Alba, okay, traditionell, aber die spielen richtig guten Basketball, in der letzten Zeit sehr, sehr guten Basketball, die sind jetzt in den Finals von den Eurocup, das ist schwer, eine sehr konstante Mannschaft, Oldenburg, die Belastung bei Oldenburg ist sehr niedrig, jeden siebten Tag spielen die und die haben sehr, sehr viel Zeit, sich vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie sie aussehen werden, wenn die Belastung höher wird, wenn es drei Spiele in der Woche ist. Aber ich glaube, die haben sehr erfahrene Spieler und wer immer gegen die in der Serie spielt, wird es schwer, speziell in Oldenburg, wo die Halle, es ist eine richtig gute Atmosphäre da zu spielen. Für mich Vechta wird es schwer sein, wer immer gegen Vechta. Vechta wird Charakter zeigen. Vechta ist eine sehr gute Mannschaft. Ich würde sie nach unserem Spiel nicht mehr unterschätzen. Und am Ende Bamberg. Bamberg, niemand spricht mehr von Bamberg, aber Bamberg ist zurückgekommen. Die hatten ein paar Probleme. Die haben diesen Meisterteamgeist in sich. Das kann man sehen. Und ich glaube, die deutsche Liga diese Saison und wird richtig schwer und das ist ein Plus, weil die Liga steigert sich von Saison zu Saison und ich glaube, bis zum Ende wird es schwer sein.
Ja, das Playoffs sind ja immer noch eine ganz spezielle Geschichte dann hinten raus. Wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, wie knapp es oft war. Wie sieht es um deine persönliche Zukunft aus? Ich bin völlig desinformiert über jetzt deine Vertragssituation. Bleibst du in München? Hast du da noch Vertrag eigentlich?
Ich habe keinen Vertrag mehr. Das ist mein letztes Jahr von meinem Vertrag. Und ja, wir werden sehen. Ehrlich gesagt, mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich glaube, mit den guten Spielen und Resultaten wird es auch einen neuen Vertrag geben. Und meine Liebe für Bayern und für München war niemals eine Frage. Ich bin hier wie zu Hause. Ich liebe dieses Trikot und diesen Verein. Und für mich wäre es ein normaler Schritt, dass ich hier eine Vertragsverlängerung mache. Aber und die Zeit dafür wird sicher kommen.
Ja. Deswegen spielst du so gut. Ein Contract Year, das wusste ich gar nicht.
Kann sein.
Spielt das ein bisschen eine Rolle? Ein bisschen eine Rolle spielt es vielleicht schon, dass man sich doch noch mal ein bisschen mehr reinhängt? Ich meine, ist ja ganz normal.
Ja. Ehrlich gesagt, denke ich sehr wenig auf diesem Vertragsthema. Mhm. Also für mich würde es normal sein, hier einen Vertrag zu bekommen und hier weiterzumachen. Ja. Also ich fühle mich hier, ich meine, das ist mein 6. Jahr und ich habe so viel erlebt hier in diesem Verein und also etwas anderes würde mich richtig überraschen.
Ja, ich meine, du hast auch die deutsche Staatsbürgerschaft, was die ganze Sache natürlich nochmal extrem interessant macht, so einen Spieler wie dich zu halten oder generell zu verpflichten. Speziell, wenn er, du hast es ja schon damals angekündigt, erinnere mich an dein erstes Jahr in München. Wie hast du es genannt? Ich möchte Geschichte schreiben oder irgendwie sowas für den FC Bayern?
Ja, als ich angekommen bin in München, haben mir die Leute aus München gesagt, du sollst nachdenken, als ob du hier die Karriere beendet würdest. Und so habe ich mich, angestellt.
Bist du ein Rekordspieler jetzt?
Ja, du brichst jetzt alle Vereinsrekorde. Dein Trikot wird vielleicht dann irgendwann oben im SAP-Garden hängen. Ja, so
auch
heißt
schön,
die,
auch
ja,
schön.
So heißt die neue Halle. Neue
große Halle.
Der SAP-Garden.
Also allein das will man ja schon erleben, nehme ich an.
Ja, das ist mein Ziel. Also das ist mein Ziel. Ich glaube, die Halle wird in 2 Jahren fertig sein. Ja. Wenn ich einen langjährigen Vertrag, dann werde ich sicher. Und das ist mein Ziel, auch in der neuen Allianz zu spielen.
Ja, also da gehen wir felsenfest von aus, dass das passieren wird. Es gibt eigentlich keinen Grund für die Münchner, dich nicht weiter zu verpflichten nach der Saison. Apropos, wo du gerade noch mal kurz über Alba gesprochen hast, schaust du dir denn sowas dann an, so ein Eurocup-Finale jetzt gegen Valencia?
Gegen Valencia, ich glaube, waren wir Spiele oder Trainings haben, aber das letzte Spiel gegen Andorra habe ich geguckt.
Mhm.
Und ja, ein überragendes Basketball haben die gespielt. Wie ich vorher gesagt habe, spanisches Basketball. Ja. Also sehr schnell, sehr viel Fastbreak und nicht so viel nachdenken. Also was mir auch richtig gefällt. Und gegen Alba ist immer sehr, sehr schwer zu spielen.
Glaubst du denn, dass der spanische Basketball den europäischen jetzt schon, ich meine, er prägt ihn ja sowieso schon und man sieht es ja auch schon in der NBA sogar schon, diese Einflüsse, weil in Europa ja bisher traditionell schon der jugoslawische Stil ja schon sehr lange dominiert hat. Aber jetzt hat man so das Gefühl, okay, alle Spiele legen mehr Wert auf Offense, mehr auf Spacing, mehr auf Dreier. Wie siehst du diese Entwicklung?
Na, guck mal, ich glaube, es muss so sein. Mit dieser Belastung, so vielen Spielen, kannst du dich nicht für das nächste Spiel vorbereiten, dass du jedes Setplays von den anderen Mannschaften kennst. Also du musst auf mehr Punkte, also sicherlich werden es in der nächsten Zeit Scoreboard wird höher sein, also es wird ein Spiel mit 90, 95 oder 100 Marke oder so etwas, also das muss so sein, was so hohe Belastung und die Spieler können nicht 40 Minuten Defense spielen, also das war früher mal, wo du 30 Spiele in der Saison hattest oder 40, aber jetzt hast du 80 Spiele in der Saison. Also ich glaube, es wird in diesen Weg gehen, wo du ähnlich wie in der NBA spielen wirst.
Okay, also das ist ja für viele Trainer eine Horrorvorstellung.
Ich weiß, aber...
Für euren auch übrigens.
Einfach so mit der Belastung, also von meiner Perspektive wie Spieler ist es richtig schwer und fast unmöglich, sich für das nächste Spiel vorzubereiten. Oh. Also, dass du jetzt 40 Minuten richtig gut durchspielst. Wenn du guckst, die Euroleague-Spiele, wenn du guckst, Real Madrid, Barcelona oder Fenerbahce, die spielen auf mehr Punkte. Okay, es kann sein, zwei Spiele, dass sie auf 60 Punkte den Gegner stoppen oder auf 70, aber das sind sehr, sehr wenige Spiele.
Was ja auch interessant ist in dem Zusammenhang, wenn man fragen würde, was ist der deutsche Basketballstil? Gibt's?
Oh, schnell.
Schnell?
Ihr könnt sehen, da gibt es keine, wenn ihr die großen Positionen seht, da sind Centers mit 2 Meter, 2,5 maximal. Also da sind nur in der Verteidigung die meisten Mannschaften spielen mit Switch-Defense. Also die wechseln die Spieler und dann bist du immer im Mismatch. Oder unten oder oben. Mhm. Also und so spielen. Auch jetzt gegen Würzburg, die haben 40 Minuten also gewechselt. Also auf mir war ein Fünfer und unten war mein Spieler auf den Großen. Also und wir hatten den Vorteil, weil wir auch große Spieler haben. Aber die meisten Teams in der deutschen Liga haben Center wie 2,5 oder max 2 Meter und dann spielen sie richtig schnell.
Mhm. Ja, eine
und ein John Dreyer musste anfangen, Dreyer zu schießen, weil das ist so.
Ja, wir haben neulich ist hier im Podcast mit Fabian Villmeter, dem Assistant Coach der deutschen Basketballnationalmannschaft, über diese verschiedenen Taktiken philosophiert. Da ist so ein kleiner Wandel im Gange. Auch Rashad Mahal-Basic meint hier an dieser Stelle, er hat das Gefühl, dass in dieser Saison sehr viel weniger verteidigt wird in der BBL.
Ja. Was damit zusammenhängt, was Nihat, glaube ich, gerade gesagt hat, einfach weil so viele ja so viele Spiele haben. Das betrifft ja nicht nur euch als Bayern natürlich speziell, aber auch die ganzen Eurocup-Teams, selbst Würzburg spielt da irgendwo links hinten in Russland im Europe Cup. Also das sind ja auch mehr Belastungen.
Ja. Das ist in der nächsten Zeit, es wird sich wechseln. Es geht mehr und mehr in die NBA-Richtung, was meine Meinung ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gut so. Mit dieser Belastung, mit dieser hohen Belastung über viele Spiele, auch in der NBA spielen die reguläre Saison, okay, so lala, aber wenn die Playoffs anfangen, dann geht es schon.
Apropos NBA, am gleichen Abend, wo Alba Spiel 1 im Finale hat, im Eurocup, in der Nacht spielt Dirk Nowitzki seine letzte Partie in Dallas.
Wenn es denn seine letzte ist.
Vermutlich, ja, also Dallas gegen Phoenix ist es, glaube ich, dann das Spiel. Sind das so Momente, sind das so Spiele, die du dir auch anguckst, einfach weil es eine gewisse Historie hat, um dabei zu sein oder dass du da mal so eine Zusammenfassung anschaust? Kannst du dich für sowas auch begeistern?
Eher eine Zusammenfassung, weil heutzutage in der Zusammenfassung hast du fast das ganze Spiel. Also, und dann, also jetzt nicht schlafen, das Spiel drei Stunden gucken oder besser schlafen, am nächsten Tag die Zusammenfassung von 5 Minuten, da hast du alles. Mhm. Also ich nehme die Option schlafen, am nächsten Tag die Zusammenfassung gucken.
Macht wahrscheinlich auch oftmals mehr Sinn. Tatsächlich kann das ja ausufern.
Noch eine Frage, wenn wir Richtung Playoffs schauen, weil wir gerade über NBA gesprochen haben und Unterschiede, Regular Season und Playoffs. Wenn du sagst, du hast ja gar keine Zeit mehr, dich auf Teams vorzubereiten, auch defensiv vor allem, Richtung Playoffs ändert sich das dann ja doch nochmal. Also, wobei wir auch bei Alba gesehen haben, letzte Playoffs, die haben da trotzdem verdammt viele Punkte gemacht. Aber beschreib mal bitte als Spieler, wie es das ist, wenn du dann plötzlich Zeit hast, dich auf ein Team vorzubereiten, was ja jetzt dann bald passieren wird.
Ja, also wenn du gegen eine Mannschaft auf 5 Spieler spielst oder jetzt, wenn du das erste Spiel spielst, okay, die machen etwas Neues, die tricksen dich aus hier und da, zweite, dann guckst du die eine Wiederanalyse, zweite Wiederanalyse, dritte Wiederanalyse, dann hast du das zweite Spiel. Okay, dann bereitest du dich vor auf das. Dann machen sie jetzt wieder etwas Neues, dann drittes Spiel, kennst du die und die kennen dich. Also da gibt's nichts mehr. Vielleicht eine oder zwei Sachen, aber wenn du mehr Spiele spielst, dann kennst du die Mannschaft in- und auswendig und die Spieler in- und auswendig und da gibt's kein. Dann ist es nur individuelle Qualität, was der Spieler in diesem Moment etwas auf seinen Kopf machen kann oder die Teamchemie ist in diesem Moment und das sind die Dinge, die das Spiel entscheiden. Mhm.
Ich glaube, gutes Beispiel Finale 2 von euch letztes Jahr. Als ihr da ein paar sehr gute Maßnahmen getroffen habt.
In Berlin. Ja. Ja, das ist der Moment, wo auch vielleicht aber nicht mit dem Druck umgehen konnte und die ganze Halle war, alles war Euphorie und das. Und vielleicht dachten sie, okay, ein bisschen leicht und das haben wir genutzt und dann haben wir das Spiel gewonnen. Mhm.
Freitag geht's dann weiter, Nihat. Vielen Dank für deine Zeit gegen Darüşşah Fakir Istanbul, 18 Uhr deutscher Zeit bei Magenta Sport. Wieder mitkommentiert von deinem ehemaligen Zimmerkollegen, muss man ja dazu sagen, von Tonio Gavel. Du kannst ja seine Analysen nicht so hören, weil du ja gleichzeitig spielst. Was sagt man dir denn so, wie er euch so analysiert? Stimmt das alles, was er da so erzählt?
Boah, ich weiß genau, was er ist. Er war mein Zimmerkollege. Ich weiß genau. Ich glaube, dass er immer noch Basketball spielen könnte, aber er wollte nicht mehr. Aber ich glaube, wenn er jetzt die Schuhe anzieht, könnte er 15 Minuten easy spielen. Ja,
ein bisschen Defense betreiben. Also in den allermeisten Fällen redet er über dich immer sehr, sehr positiv. Also Lucic und du, ihr kommt mit am besten weg, sagen wir es so.
Ah, okay, ja, das war nicht Zimmerkollege und sonst.
Hat sich ausgezahlt im Nachhinein. Genau. Ja. Sehr gut. Nihat, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Und kein Problem.
Viel Erfolg in Istanbul. Immer schön in die richtige Halle fahren. Man weiß ja nie so genau, wo man da hin muss. Ne?
Wenn das die Playoff-Hoffnung lebt.
Ja, aber nicht so viel Druck.
Nein. Von uns kommt kein Druck. Von uns kommt kein Druck. Also warte, ich muss kurz ans Telefon. Da ist Marco schon wieder dran.
Ja.
Alles klar. Gute Zeit. Auf bald. Okay, danke nochmal, Nihat.
Vielen Dank.
Ciao.
Ja.
Ein paar interessante Einblicke nochmal.
Ja.
Er ist ja auch so ein, also muss ich schon wieder, ich werde immer beschimpft für mein Denglisch, aber Basketball-Lifer, ich glaube, das trifft es bei ihm auch ganz gut, weil der hat einfach so Bock zu spielen, sich weiterzubilden, ja, einfach den globalen Blick.
Ich glaube auch, dass der Basketball ist sein Ding.
Ja.
Also groß geworden ja auch mit dieser Zeit, mit 15, 16, 17 hat man ihm gesagt, du bist der Beste, den es gibt in Europa. Also das ist schon mal...
Apropos Druck, ja. Aber es ist schon spannend, weil es da für unterschiedliche Typen gibt. Wenn du jetzt vergleichst, Ricky Paulding, der geht in die Halle und dann geht er nach Hause und ist bei seiner Familie. Da schaut kein Basketball mehr sonst. Mhm. Und solche Leute wie Nihat oder auch noch ein paar andere, die schauen dann halt, was sie kriegen können.
Und hat auch Familie, also wahrscheinlich...
Oder Nikos Tsitsis.
Dieses hat auch viel, schaut auch viel Basketball.
Oh ja. Da spielen wir am Sonntag, ist ja Bamberg Berlin die Neuauflage. Mhm. Oder ist es Berlin Bamberg?
Nee, Bamberg Berlin.
Bamberg Berlin, in Bamberg, klar. Da durfte ich ein längeres Interview führen mit ihm und da hat er so erzählt, manchmal muss er seiner Familie dann klar machen, dass er jetzt schon die zweite Halbzeit Euroleague schauen muss. Und die schauen dann den Film zu Ende und er wechselt dann aufs iPad. Solche Sachen hat er da gesagt.
Aber er wechselt aufs iPad. Dass die Familie schaut auf dem großen Screen den Film zu Ende.
Ja, ich glaube, die Familie bekommt den großen Screen.
Ja. Das ist korrekt. Also die Sache ist, wer sich da gerade durchgesetzt hat, ne? Normalerweise könnte er ja sagen, ihr schaut auf dem iPad den Film und ich schaue auf dem großen Screen die
Euroleague. Sie schauen zu viert auf dem kleinen Screen.
Oder sagen wir mal so, wir schauen alle die Euroleague und auf dem iPad laufen die Live-Stats mit. Und euren Film könnt ihr euch angucken, wenn ich beim Auswärtsspiel bin.
Aber der ist auch ein Basketball-Verrückter, der liebt das einfach, also im positivsten aller Sinne. Und da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich werde es morgen schneiden.
Morgen wirst du diesen kleinen Beitrag schneiden. Correct. Oder den großen auch. Es gibt einen großen auch.
Ja, für die Website dann. Weil so viel Zeit haben wir ja nicht in unserem preisgekrönten Fernsehumfeld.
Ah, oh. Was sprichst du denn da an?
Ich weiß nicht.
Möchtest du dich etwa in diesem Preis suhlen und rekeln?
Auf gar keinen Fall.
Dann brauchen wir ihn ja auch nicht weiter zu erwähnen. Den Preis des Deutschen Journalistenverbandes, der an die Übertragung von Magenta Sport ging im Bereich Basketball.
Genau, so erwähnen wir nicht weiter. Gratulation an Buschi.
Mach doch mal deinen Piep, dass wir den Preis wegpiepen können.
Ah, ja, genau.
Also wir reden nicht über den des Deutschen, den wir bekommen haben.
Genau. Und Grüße auch an Frank B.
Und Glückwünsche auch.
Apropos.
Für 52 Minuten Kommentarleistung im Jahr 2018 als
in der Fußballkonferenz. Ja, aber ein bisschen fehlt da uns ja auch unser Narzissten-MVP.
Ist das so?
Wow. Du
wolltest das Thema nochmal aufgreifen, was wir mit Basti, schöne Grüße an Basti Ulrich, der dich hervorragend vertreten hat.
Absolut. Vielen Dank dafür.
Aber uns allen unterstellt hat, dass wir eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Wir Sportkommentatoren.
Ich war überrascht, dass du so überrascht warst, ehrlich gesagt.
Ja, weil ich habe keine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Aber ich sehe es ein bisschen wie er. So, du brauchst ja so ein bisschen Selbstdarstellungstrieb in diesem Beruf. Natürlich.
Ich weiß es nicht. Das ist nicht richtig.
Ich glaube schon.
Nein.
Was sagt denn deine Frau dazu? Du hast sicher mit ihr drüber gesprochen.
Nee, hab ich nicht. Aha, okay. Über das Thema jetzt nicht. Aber tatsächlich gibt es also Kommentatoren, die froh sind, wenn sie sich hinter dem Mikrofon verstecken können. Ganz im Ernst.
Dass sie nur sprechen müssen, meinst du?
Genau.
Ja. Ja, na natürlich, da gibt es große Nuancen. Ganz
erhebliche Unterschiede.
Da weiß ich tatsächlich, wovon ich rede.
Siehe auch diverse Instagram-Profile, diverse On-Air-Persönlichkeiten. Da kannst du eigentlich gut die Abstufungen treffen, der Story-Dichte. So, wir haben jetzt gesprochen über den FC Bayern München.
Oh.
Wir ganz kurz zur Erklärung, ob die Playoffs erreichen oder nicht, das ist eine Raketenwissenschaft für sich. Da müssen alles, alle möglichen Faktoren müssen da eintreffen. Also die Bayern müssen natürlich ihre beiden Spiele gewinnen gegen ja. Darüsser Faker am Freitag und am Freitag drauf daheim gegen Gran Canaria. Idealerweise muss Piräus verlieren, Kaunas muss eins verlieren, Piräus darf nicht mehr gewinnen.
Ab sofort beginnt der Endkampf.
Mailand kann man einholen, wenn Mailand einmal gewinnt, einmal verliert. Kaunas darf nicht beides gewinnen. Maccabi darf auch nicht beides gewinnen. Also ist
it's simple, but it's schwierig.
Ja, also man muss 15-15 haben am Ende und die Mannschaften, die ich gerade genannt habe, also gegen die man den direkten Vergleich verloren hat, dürfen nicht 15-15 haben. Man hat nur gegen Mailand den direkten Vergleich gewonnen. Von denjenigen, mit denen man da so zusammen ja, rumschwurbelt.
Ja, ja. Also man hat einmal zu viel verloren. Sage ich jetzt mal. Im Nachhinein.
Um auf sicher zu gehen, zweimal.
Ja, das stimmt.
Also mit
stimmt,
17, natürlich. 13 würdest du es packen. So wie zum Beispiel Barcelona, die haben mit 16, 12. Also da, die sind qualifiziert. Die können jetzt auch noch zweimal verlieren, dann mit 16, 14 kommen die auch weiter.
Ja.
Gut, das Thema durch. Euroleague, das greifen wir dann nochmal an, wenn wir die reguläre Saison beendet haben und wissen, was wir dann zeigen. Wir zeigen ja weiter Euroleague.
Ja, klar. Ne? Ja. Top-Spiele. Bevor ich es vergesse, Thema internationaler Basketball. Trivia. Für welches Nationalteam spielt Kyrie Irving?
Australien. Ist die Frage jetzt beantwortet? Bekomme ich jetzt
falsch.
Kyrie Irving ist aber Australier.
Er ist dort geboren.
Der spielt nicht für Australien mehr.
Andere Frage. Wer war MVP der Basketball-WM 2014?
Kyrie Irving.
Korrekt. Ist Australien Basketball-Weltmeister 2014 geworden.
Der MVP muss nicht automatisch vom Siegerteam kommen.
Da hast du recht. Sehr, sehr elegant.
Nein, er spielt nicht für Australien. Aber Nein. Er ist Australier.
Er hatte Doppelstaatsbürgerschaft.
Gut.
Was ist die andere?
Ja, USA.
Natürlich.
Ich dachte aber, er könnte vielleicht für Australien spielen. Was
er, hat ja, er spielt immer schon Team USA.
Ja, geht nicht. Aber vielleicht
Topscorer geht's. Im Finale 2014 auch. Und ja. MVP.
Also Kyrie Irving ist es nicht. Aber trotzdem ein Geheimfavorit für Henry Grödel.
Australien, ja, die haben ein mega Team. Also
aber Ben Simmons soll ja wohl auch nicht spielen.
Ja, das ist sehr schwierig. Also ich habe mit Genuss eure Kaffeesudleserei gehört.
Kaffee was bitte?
Ne, weil es ja wirklich schwierig ist, so wie du gerade sagst, man weiß ja nicht, wer spielt, das habt ihr auch gesagt.
Ja.
Und vor allem lernte ich da, nachdem ich mich sehr gefreut habe über die erste Gruppe in
China, Junge, China!
Die China-Gruppe.
Dass die, nee, also die deutsche Gruppe in China, dass die einigermaßen machbar ist, aber dass die danach kommt,
die ist weird. Ja, das Problem ist.
Also man muss alles gewinnen bis Viertelfinale. Dann gehst du den Amis aus dem Weg, habe ich gelernt bei euch. Also deswegen war das sehr, sehr gut. Also ich habe.
Wenn du einmal verlierst und nimmst die Niederlage, nimmst du dann mit, du hast automatisch ein Minus, sag ich mal, dann wirst du in dieser zweiten Gruppe wohl nur Zweiter.
Mhm.
Und dann kommen die Amis.
Ja.
Aber das macht Spaß. Wir werden noch ganz viel. Kaffee, wie heißt du? Wie hast du es genannt? Kaffeesatzleserei.
Kaffeesatz, habe ich gesagt. Ich glaube, ich habe gesagt Kaffeesud. Aber Kaffeesatz sagt man, gell?
Kaffeesatz. Das wäre vielleicht was Österreichisches.
Ja, kann auch sein. Kaffeesud. Nee, ich habe mich nur versprochen. Das ist immer so, wenn ich versuche, Deutsch zu sprechen.
Hast du im Urlaub eine andere Sprache gesprochen? Was hat man gesprochen in dem Land, wo du warst?
Ich habe in Englisch gesprochen. Weil in können sie sehr gut Englisch.
Ah, gut, das kann man ja fast überall.
Ja, ich habe auch gelernt.
Damit warst du aber nicht in Österreich, denn die sprechen ja nicht so gut Englisch.
gut. You are a hater.
Ja. Apropos Hater, wir kommen zu unserem nächsten Gesprächsgast. Der ist kein Hater, um Himmels Willen. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Einfach eine gebaute Überleitung, die nicht preiswürdig war.
Und okay.
Wir kommen zu Alba Berlin.
Ja.
Die Mannschaft, die schon wieder im Finale steht, wo man jetzt vielleicht aus Alba-Fan-Seite denkt, ach du liebe Zeit, wieder ein Finale, was wir verlieren können, verlieren werden. Aber die Art und Weise, wie sie sich dafür qualifiziert haben und wie sie zuletzt auch wieder aufgetreten sind, muss man ganz ehrlich sagen, Alba scheint dieses Trauma leicht überwunden zu haben.
Ja, sie hat noch endlich mal das Glück auf ihrer Seite. Im Viertelfinale.
Ja. Die Frage ist, jetzt hat man das Finale gegen Valencia und spielt vorher noch in Bamberg. Hm. Also am Ort des Geschehens, des letzten Traumas.
Traumabewältigung. Mhm.
Jetzt ist die Frage, wie geht man dann dieses Spiel an? Also als Traumabewältigung? Mhm. Oder dass man sagt, also wir dürfen auf gar keinen Fall zulassen, dass der Gegner Bamberg in unser Hirn Einzug erhält oder in irgendeiner Form irgendeiner das Wort Trauma benutzt, nur weil wir wieder in einem Finale stehen.
Ja.
Das alles wollen wir besprechen mit Yoshi Saibu. Dir liegt aber noch ein anderes Thema auf der Seele, ne? Du wolltest ohne über Ulm sprechen, hast du mir gesagt.
Naja, da hat sich, ist nicht uninteressant, dass Thorsten Leibe dann nach 8 Jahren als Trainer aufhört. Mhm. Aber wir können das parken. Wir haben ja auch noch auf ein, zwei Zuschriften würde ich gerne noch eingehen. Auch das hast du vorbildlich gemacht in meiner Abwesenheit.
Ja, nicht ganz. Ich habe wieder zu viel angekündigt und zu viel.
Du hast ja angekündigt, dass du Fragen raussuchst bis heute. Hast du das gemacht?
Ich bin aus Versehen auf die Löschen-Taste gedrückt. Ihr müsst bitte alle eure Mails nochmal schreiben. Nein, das stimmt nicht, aber ich habe einige beantwortet beim letzten
Mal. Ja. Aber beim letzten Mal hast du auch gesagt, du bist nicht dazu gekommen, rauszufiltern. Hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht?
Ich hatte ja einen Kurzurlaub von 3 Tagen.
Wo nochmal?
Ich war in Südtirol.
Ah ja, genau.
Du brauchst nicht, also bei mir kann man das wissen. Das ist nicht so schlimm. Ja. Und da habe ich mich entschieden, nicht mich um den Sport Basketball zu kümmern. Ich kann dann fast komplett, also zu 99%.
Ja, ist ja okay.
Nicht darauf reagieren.
Dann nächste Woche, du hast es ja angekündigt.
Und nächste Woche in jedem Fall. Also nächste Woche werden wir natürlich, können wir viele Fragen beantworten, die aufgekommen sind. Obwohl wir bekommen gar nicht viele Fragen, wir bekommen auch viele Anregungen.
Wie ich viele finde. Anregungen, ja.
Und wir haben ein hervorragendes Publikum, weil die Mails sind wahnsinnig lang oft.
Ja, da sind wahnsinnig spannende Mails auch dabei. Und auf eines würde ich dann noch gerne angehen. Ja, bitte.
Wir haben noch einen Moment Zeit bis zu Yoshi.
Soll ich es jetzt machen?
Wie du
jetzt
willst.
Jetzt haben wir Yoshi schon so angekündigt.
Ja.
Dann rufen wir ihn jetzt an.
Wir rufen ihn jetzt an. Ja. So, und da ist der Yoshi. Grüße nach Berlin.
Grüße zurück.
Ja, ich mache jetzt mal was ganz Unanständiges, was man als Journalist überhaupt nicht machen sollte. Zum Einstieg eines Gesprächs. Ich werde direkt privat und persönlich.
Okay.
Okay. Oh Gott. Ich wusste bis vor 2 Tagen nicht, dass die Frau an deiner Seite Alexandra Wester ist. Das sage ich jetzt so, weil das ist ja öffentlich bei Instagram nachzulesen. Und du sprichst sie mit einem ihrer größten Fans.
Ach, wirklich?
Ja, das wusste ich nicht. Also du würdest sagen müssen, als großer Fan muss man das wissen, dass du mit ihr und sie mit dir. Aber da ich mich nicht so um den Privatkram und kümmere, wer mit wem und wieso und warum.
Ich könnte sagen, war ganz aus dem Häuschen, Körni, als es dann auch erfahren hat.
Wie hast du es denn erfahren?
Dafür? Ja, gute Frage.
Da wurde der Dame wurde eine Liebeserklärung auf Instagram gemacht.
Ah, okay.
Das freut mich total, dass zwei so unheimlich sympathische Menschen zueinander gefunden haben. Wünsche alles Gute für alles Weitere und der Rest soll auch privat bleiben, bitteschön.
Ja, vielen Dank.
Ja, Yoshi, es geht ab bei euch, würde ich mal sagen. Ihr steht schon wieder in einem Finale. Meine Güte, löst das bei euch jetzt Herzrasen aus oder Panik, weil man schon wieder in einem Finale steht? Oder ist das schon Routine?
Nein. Das ist ausschließlich mit guten Gefühlen verbunden. Es war am Anfang, glaube ich, auch für viele Leute noch nicht so absehbar, für uns natürlich auch nicht. Eine lange Eurocup-Saison gewesen bis jetzt und mit sehr, sehr vielen guten Teams. Und jetzt auch in den letzten Wochen haben wir kontinuierlich eigentlich sehr, sehr guten Basketball gespielt. Und ja, jetzt stehen wir im Finale und sind natürlich mega froh, erstmal dort angekommen zu sein. Und haben natürlich alle Fokus und das Ziel vor Augen. Erstmal super wieder eine Chance haben, um Titel zu spielen, wofür wir lange gearbeitet haben dieses Jahr. Und ja, neue Karten, neues Spiel, alles.
Das ist doch eine irre Saison, oder? Sei mal ehrlich. Es geht so achterbahnmäßig rauf und runter. Alles passt super. Dann wieder eine Verletzung bei Peyton Siever, eine Verletzung bei dir. Alle wieder an Bord. Super. Dann Pokalniederlage. Alle wieder am Boden. Und wieder Verletzung hier. Und es geht wieder hoch. Und Eurocup-Finale. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, wie das so von dieser ganzen Emotion immer rauf und runter, was das so mit einem macht und wie das alles so vonstatten geht.
Ja, Ja, ich glaube, gerade diese Saison zeigt irgendwie gut, wie es im Sport halt einfach manchmal sein kann und dass man sich am besten immer auf den Prozess besinnt, weil manche Sachen, die Ausgänge sind halt nicht immer beeinflussbar oder laufen nicht immer, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, gerade dieses Jahr zeigt wieder, also ich war verletzt, wie du gerade schon gesagt hast, Peyton, der mehrere Male raus war und sich immer wieder zurückgearbeitet hat und jetzt auch schon wieder großartig gespielt hat und viele bei uns ihren Rhythmus jetzt gefunden haben wieder. Aber ja, wie gesagt, also das Spiel gegen Bamberg im Pokal, natürlich alle super enttäuscht gewesen und jetzt alle super aufgeregt gewesen, im Finale des Eurocups zu stehen. Ich glaube, nur einer steht immer daneben und ist tiefenentspannt und das ist Aito.
Ist der echt so entspannt? Also das kann doch wohl nicht sein, dass der da immer steht mit einem Ruhepuls.
Er hat halt schon so viel gesehen auch.
62 oder sowas, dass man denkt, ja, aber es kann doch nicht sein, dass der sich mal gar nicht aufregt. Oder ist der auch mal, schmeißt der schon mal vielleicht...
Freut er sich denn ja schon, oder? Also, ja?
Auf jeden Fall schwingt er nie mit. Er schwingt eher immer entgegen. Also ich glaube, er sieht alles in einem großen Spiel von Wahrscheinlichkeiten und wie oft er Situation schon gesehen hat. Und ja, gerade in diesem Auf und Ab und dann ein Spiel 3 gegen Malaga zu spielen und dann irgendwie 2 Tage später Bundesliga zu spielen und auch dort gewinnen zu müssen oder das Ziel haben zu gewinnen, ist natürlich auch vor allem mental keine einfache Aufgabe. Und ich glaube, man hat immer die beste Ausgangssituation, wenn man nicht zu doll mitschwingt, egal in welche Richtung. Und das lebt er uns immer gut vor eigentlich. Natürlich freuen wir uns und haben uns jetzt auch gefreut nach dem Spiel in Andorra. Ja, trotzdem steht jetzt Bamberg wieder an am Sonntag. Und deswegen, wir haben so, so viele Spiele und die so Schlag auf Schlag kommen, dass man immer versucht, irgendwie im Moment zu bleiben und ja, genau, den Prozess zu lenken, Tag für Tag.
Du hast die Serie gegen Malaga angesprochen, das war jetzt sehr kompakt zusammengefasst von dir. Aber nach Spiel 1 war da ja schon, also da habt ihr hochgeführt und war ja schon eine Mega-Leistung, da diese Serie nochmal zu drehen, weil Best of 3, sofort Heimvorteil weg, da ist so viel passiert wieder, wo man dachte, das gibt's ja nicht. Da war ja auch wieder einiges an Pech dabei, aber in Spiel 2 dann auch Glück endlich mal. Also der Ball mal auf die richtige Seite gefallen. Das muss ja auch unglaubliche Erleichterung gewesen sein, dass es einfach mal in diese Richtung geschlagen ist.
Ja, also es ist so im Sport oft das Glück des Tüchtigen dann irgendwie. Wenn man es immer wieder versucht und wie gesagt, ein paar Bälle waren schon nicht in unsere Richtung gegangen, vor allem gegen Bamberg, die letzte Situation und genau, im Spiel gegen Malaga davor auch schon.
Da war es der Tipp-In von Lissot, genau. Das war
genau, wo wir geswitcht haben und der Ball wird genau prallt so vom Ring ab, dass er genau zum Rebound gehen kann.
Und macht den überragend rein auch, muss man sagen.
Das ja, definitiv, überragendes Spiel von ihm. Aber natürlich haben wir auch die Situation selber herbeigeführt, indem wir 20 Punkte Vorsprung irgendwie abgegeben haben und dass wir überhaupt erst in die Situation gekommen sind. Und das erste Spiel in Malaga war natürlich dann eine Situation, die wir uns anders vorgestellt haben und deswegen bin ich froh, dass wir in Malaga wirklich auch natürlich mit dem Rücken zur Wand trotzdem sehr befreit irgendwie aufgespielt haben und natürlich spielt immer eine kleine Rolle Glück auch dazu, eine Prise Glück und wie gesagt, dann, dass ein Stil immer in unsere Richtung geht oder ein Rebound in unsere Richtung, aber wie gesagt, es zählt irgendwie immer, dass man das, was man beeinflussen kann, beeinflusst und um einfach die Chancen zu erhöhen, dass die guten Sachen für einen passieren. So.
Also ja, ihr habt euch nie aufgegeben. Also muss man auch sagen, von außen, die Journalisten sagen dann immer gerne einen Charaktersieg.
Jetzt geht's gegen Bamberg am Sonntag. Nochmal ganz kurz und dann auch wirklich definitiv zum letzten Mal zu der Pokalniederlage. Ich erinnere mich daran so gut, weil 2-3 Minuten nach Spielschluss standst du hinter mir an der Seitenlinie und hast ins Leere gestarrt, also aufs Feld, wo dann die Bamberger gejubelt haben und hast einfach nur so ins Leere geschaut und ich hab mich erdreistet, dir zu sagen, Mensch, das war echt scheiße jetzt gerade. Und hast du gesagt, ja, dann werden wir halt Meister. Oder dann gibt's halt den nächsten Titel. Wo ich sagen muss, okay, Anerkennung und Respekt. Nach 3, 4, 5 Minuten nach Spielschluss so eine Einstellung zu haben. Ist das so gewesen, dass du, also von Nils wissen wir, dass er doch ein bisschen dran zu knacken gehabt hat, irgendwie, zumindest 1, 2, 3 Tage, dass du schon innerhalb von kurzer Zeit das irgendwie einfach schon abhaken konntest?
Also so schnell konnte ich natürlich auch nicht abhaken.
Also hast du mich wieder angelogen in der Zeit?
Nee, meine Antwort stimmt nach wie vor. Und die sehe ich auch immer noch so. Nee. Auf jeden Fall verarbeitet jeder das auf seine Art und Weise. Es hat schon ein paar Tage natürlich wehgetan. Nils und ich hatten in dem Fall noch Glück, dass wir direkt zu Nazio gefahren sind und direkt neue Aufgaben vor der Brust hatten. Was, glaube ich, eine gute mentale Ausgangssituation für uns war. Aber trotzdem, ich meine, das Spiel ist vorbei und wir haben das Spiel verloren. Und irgendwie, da muss man entscheiden, wie man damit umgeht. Und ich versuche immer, Situationen irgendwie als Antrieb zu sehen oder positiv zu sehen, weil es genug Situationen gibt, die im Leben vielleicht auch mal nicht so gut laufen. Aber wie gesagt, man kann was Negatives daraus mitnehmen oder was Positives. Und ich glaube, dass das schon auch vielleicht auf unser Team sich ausgewirkt hat in Richtung Eurocup. Also ist jetzt natürlich im Nachhinein super schwer zu sagen, aber ich glaube, dass nach wie vor alle sehr, sehr hungrig sind und sehr, sehr motiviert, einfach einen Titel zu gewinnen. Und wer weiß am Ende, wofür es gut war. Also ich glaube, wir haben das ganz gut verarbeitet alle. Und wie gesagt, es steht schon wieder das Spiel für den nächsten Titel an.
Ja, das wäre natürlich Wahnsinn. Ich meine, ihr könntet am 15. April, das wäre der Termin für ein mögliches Spiel 3 in Valencia, als Euroleague-Teilnehmer für die kommende Saison feststehen. Ich meine, das hätte eine unfassbare Bedeutung für den Verein, auch in Richtung Planungssicherheit. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man bis in den Sommer warten müsste, um zu wissen, spielt man jetzt Euroleague oder nicht.
Und auch diesen Titel zu gewinnen alleine, also das zweithöchste europäische, das wäre wahrscheinlich der größte Erfolg des Vereins.
Seit dem Korac Cup 95.
Seit dem Korac Cup 95, ja.
Oh, puh. Wir wollen jetzt keinen Druck aufbauen, Joshi. Also kein Druck.
Nein, no pressure. Okay, danke.
Erstmal geht es ja zur Traumabewältigung. Traumabewältigung. Zum Auswärtsspiel nach Bamberg am Sonntag. Jetzt haben wir gerade mit Nija Djedovic gesprochen und haben so über mögliche Playoff-Gegner und wer ist unangenehm zu spielen. Die Oldenburger und Fechter und Alba Berlin natürlich. Und dann sagt er, ja, die Bamberger sollte man jetzt aber mal allmählich nicht mehr vergessen, weil die gewinnen aktuell jedes Spiel. Hast du die so ein bisschen mitverfolgt jetzt unter dem neuen Coach? Und dass das wirklich so eine kleine Sleeper-Truppe geworden ist?
Also ja, Sleeper-Truppe ist irgendwie so ein kleines Wort. Die sind ein super Team und wie du das schon gesagt hast, also die haben sich jetzt sehr, sehr gefestigt in ihrer Leistung, vor allem in den letzten Wochen. Nur weil sie am Anfang ein paar Spiele verloren haben, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie so abgeschrieben worden sind, so ein bisschen übereifrig.
That's what we do.
Ah ja. Und super erfahrene Spieler, sehr guter Kader. Ich meine, die ganzen Bedingungen und Infrastruktur da sowieso. Also es war für mich eigentlich schon klar, dass sie sich über die Zeit festigen werden. Und ich glaube auch Tabellenplatz 3 sind die gerade. Ich meine, das spricht auch schon für sich. Und
noch kein Spiel verloren unter dem neuen Coach auch.
Ja, genau. Okay. Super Team, wie gesagt. Und also jeder sollte die auf der Rechnung haben, auch am Ende der Saison. Wer weiß, wie dann die Matchups genau aussehen werden, aber es sind mehrere gute Teams, viele gute Teams und Bamberg gehört auf jeden Fall dazu, was man ja auch im Pokalfinale gesehen hat, dass sie sehr gut Basketball spielen können und man sollte sie auf jeden Fall auch auf der Rechnung haben.
Aber kann man denn sagen, nach den ganzen Auf und Abs, die ihr jetzt hattet, auch vor allem verletzungsbedingt, ihr seid jetzt wieder Peak Alba, so wie wir das schon gesehen haben, vor allem am Anfang der Eurocup-Saison, da habt ihr ja Spiele hingelegt, das war ja zum Zungeschnalzen.
Ich glaube schon, dass wir jetzt über die letzten Monate einfach stärker geworden sind, dadurch, dass alle jetzt wieder dabei sind, mit im Boot sind und wir eine große Rotation haben und sehr, sehr viele Waffen, vor allem offensiv. Und was wir jetzt in den letzten Wochen gut gemacht haben, ist den Basketball schnell zu machen. Wir haben eigentlich sehr gut mit dem Fastbreak immer wieder attackiert, was Teams in Schwierigkeiten gebracht hat. Und da haben wir unser klassisches Spiel gefunden, dass wir so unseren Flow gefunden haben und Rhythmus. Und dass, wenn wir einmal losgelaufen sind, im Prinzip dann schwer zu stoppen waren. Mhm. Ja.
Joshi, nochmal ein anderes Thema. Also gab es schon mal die Situation, dass du mit deiner Freundin, also unter dem Berliner Sternenhimmel gelegen bist und hast nach oben geschaut und hat sie dir gesagt, du Joshi, was du unbedingt mal erleben musst, ist es, bei Olympischen Spielen mit der deutschen Mannschaft ins Stadion zu laufen. Hat sie dir davon erzählt und hat sie dir dann so ein bisschen
elegant verpackt,
so ein bisschen auch die Motivation gegeben, bei der Nationalmannschaft noch mehr Gas zu geben und auch so einen Traum von Olympia zu haben?
Ja, so ähnlich war die Situation auf jeden Fall. Ja. Genau so sogar.
Ja, sie hat die Erfahrung ja schon. Sie kennt es ja schon. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, aber es ist auf jeden Fall natürlich das Ziel von uns allen, glaube ich, ne, dass also in erster Linie, dass die Zwischenetappe haben wir jetzt geschafft, uns für die WM zu qualifizieren. Mhm. Ich glaube auch geschlossen eigentlich eine sehr gute Leistung gezeigt insgesamt jetzt über die ganze Quali. Und jetzt steht die nächste Mission an mit der WM. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Team, sehr talentiertes Team und ich bin sehr gespannt, was losgeht in der Vorbereitung und allem, aber das Ziel Olympia steht natürlich bei uns allen.
Also
bei uns allen ganz oben. Also
damit die Zuhörer nicht jetzt den Podcast unterbrechen müssen, um bei Wikipedia nachzuschlagen, Alexandra Wester ist ja unsere beste Weitspringerin und war natürlich bei Olympia 2016 in Rio mit dabei. Deswegen diese Anmerkung. Thema Nationalmannschaft, Yoshi, das ist ja immer noch eine Sache, wo man jetzt nicht zu 100%ig weiß, aus deiner Sicht zumindest, ist man dabei oder nicht? Befindest du dich persönlich in so einer Art Wettkampf mit anderen oder lässt du es einfach auf dich zukommen und guckst nicht nach rechts und links, ob da noch ein Akpina ist oder ein Obst oder die anderen Kollegen da?
Also ich gehe die Situation an, wie ich immer jede Situation angegangen bin. Natürlich stehen wir alle in Konkurrenz und das ist auch gut so und ich glaube, es ist immer gesund für den Wettbewerb und auch für die Qualität des Teams einfach, wenn jeder sich seinen Platz verdienen muss und darum wird es natürlich dann auch gehen im Sommer. Aber ich glaube, wie gesagt, dass Henrik die richtige Entscheidung treffen wird und das stärkste Team mitnehmen wird, von dem er der Meinung ist, dass wir die höchsten Chancen haben zu gewinnen. Ja? Und ich werde alles geben, um dabei zu sein. Und
die aktuelle Form spricht jetzt nicht unbedingt gegen dich.
kann man so sagen. Also wie gesagt, ich habe immer einen langen Plan und versuche, ein besserer Basketballspieler zu werden. Und das hat die letzten Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Und es geht weiter. Und es auf dem Weg zur Vorbereitung der Nationalmannschaft stehen noch eine Menge andere Sachen auf der Liste. Und so werden die Schritt für Schritt abgehakt. Und jeden Tag feile ich an meinem Spiel und schaue, wo es hingeht.
Ja, aber jetzt kommen wir nicht mit der Wir-denken-von-Spiel-zu-Spiel-Geschichte. Du hast unter dem Sternenhimmel gelegen und von Olympia geträumt. Du hast es hier selber
nicht
gestanden.
Nicht von der WM.
Ich träume von WM, Olympia und allem. Ja.
Ja, natürlich. Das muss man ja auch haben. Man muss diese Träume haben. Man muss ja motiviert sein für das Spiel, also, was immer am nächsten Samstag oder Mittwoch kommt, das ist doch klar.
Also definitiv, die Motivation ist komplett präsent, sage ich dir.
Ja, das muss auch so sein.
Was ja auch spannend war, wir haben es kurz angeschnitten, ihr Nils und du, ihr seid direkt vom Pokal dann zur Nationalmannschaft. Dann gab es dieses Spiel in Israel, da ist mir ein bisschen so aufgefallen, also du bist ja zurückgekommen in die Nationalmannschaft nach einer längeren Verletzungspause und es kam mir so vor, so ein bisschen neuer Aspekt in deinem Spiel ist da dabei. Du hast gleich mal aus dem Stand, glaube ich, 5 Steals geholt. Man war immer schon Teil deines Spiels. Wirktest du extrem fit nach der ganzen Pause jetzt? Und irgendwie auch, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Fokus darauf, kann das sein? Oder ist das einfach nur ein...
Oder Antwort B, wolltest du unbedingt mehr Steals holen als Easy Akpina?
Es fiel auf jeden Fall auf, also diese war einfach verdammt schnell. Schnelle Hände, super Fitness.
Ja, das Zeitcenter der Nationalmannschaft kam für mich so rein vom Comeback Timing her sehr gut, weil ich hatte lange darauf hingearbeitet, einfach mit unserem Athletiktrainer und auch mit Carlos an vielen individuellen Sachen und ich habe auch schon Fokus auf die Defense gelegt. Gerade wenn man im offensiven Aufrhythmus selber schnell finden kann und so und die Defense, gerade wenn man nicht so guten Fitnessstand hat, was ich am Anfang der Saison noch nicht hatte, weil ich so lange aussetzen musste, habe ich halt großen Fokus drauf gelegt und dann
das hat man gemacht.
War ich umso glücklicher, dass es gut funktioniert hat. Direkt und darüber findet man dann auch auf in die Offensive.
Ja. Was ja auch in eurem Spielstil ja extrem, kommt ja eurem Spielstil extrem zugute.
Ja, natürlich. Unsere Defense bei Alba ist ja sehr auf Antizipation ausgelegt. Und das war schon immer ein großer Teil meines Spiels. Und
in dem Spiel ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr zur Geltung gekommen, aber eigentlich habe ich ja schon immer so in der Defense gespielt, was ja auch viele wissen.
Ja, kannst dich ruhig selber loben ein bisschen, das ist überhaupt kein Problem.
Naja, manche Trainer lieben das, andere hassen das, also es ist nicht unbedingt durchweg positiv, aber ich spiele auf jeden Fall schon immer
in den Du meinst, in den Passweg reinzuspringen, sehen die Trainer nicht so gerne?
Nee, also manchmal ein bisschen mehr auf Risiko zu gehen halt. Da hat jeder seine komplett eigene Philosophie.
Smartes Gamble nennen wir das jetzt mal.
Genau.
Muss auch sein.
Ja, aber
wir haben Defense creates offense, in dem Fall ganz speziell. Also wir haben auch Niat vorher hat sehr viel über den spanischen Basketball gesprochen und das seiner Meinung nach es immer mehr in diese Richtung gehen wird, weil die Teams, fand ich einen sehr interessanten Aspekt, die Teams einfach viel mehr Spiele haben als früher und du kannst dich nicht mehr defensiv so auf andere Mannschaften vorbereiten, wie das früher der Fall war, rein vom Scouting her, dass du weißt, okay, jetzt spielen sie Play X, jetzt Play Y und du deshalb mehr Punkte erzielen musst.
Also ich glaube auch, dass es in die Richtung gehen wird und gerade im Eurocup, also mir kommt es ehrlich gesagt schon fast so vor, als würden wir in der ACB spielen gerade. Wir spielen irgendwie nur spanische Teams und sind die ganze Zeit in Spanien unterwegs. Deswegen, ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist wirklich so, dass dass der Stil, den die in Spanien spielen, nochmal ein bisschen anders ist als hier in Deutschland. Und ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen rüberschwappt gerade. Mhm. Natürlich auch durch Aito oder durch Pedro, der einen super Job macht und es ist irgendwie überall präsent gerade, aber vielleicht kommt es mir auch noch extremer so vor, weil wir die ganze Zeit Spaß haben.
Zwei von drei habt ihr jetzt in den
Runden. Könnte ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit sein, dass du auch in der nächsten Saison unter einem spanischen Trainer weiterspielen wirst, ne?
Könnte. Man weiß nie.
Gibt es da so Geschichten? Also wird viel spanischer gesprochen bei euch? Pedro Caiz spricht auch Spanisch und. Ja gut, wir werden es von dir nicht hören, dass der neue Trainer bei Alba Berlin wird. Hast du eigentlich Vertrag nächstes Jahr? Wie sieht es mit dem Vertrag von Yoshi überhaupt aus nächstes Jahr?
Gibt es den? Weiß man auch gar nicht.
Wie bei Nihad Jedovic ein Contract Year. Gleiche Frage, von die wir Nihad gestellt haben, stellen wir natürlich dir auch. Spielst du deswegen so gut?
Versuche immer gut zu spielen. ich befasse mich mit der Frage eigentlich überhaupt nicht.
Das glaube ich nicht, das erzählt ihr mir allen seit 30 Jahren. Jeder Spieler denkt an seine Vertragssituation irgendwann mal. Es ist
irgendwann mal natürlich, aber ich glaube, es ist man ist, glaube ich, nicht gut beraten, wenn man das im Hinterkopf die ganze Zeit hat und irgendwie das als Motivation benutzt. Ich glaube, das kann zu viel Druck mitbringen oder im Umkehrschluss würde man dann nicht gut spielen in den Jahren dazwischen. Also ich glaube, für mich war es zumindest immer so, dass ich versuche, ich meine, jetzt, wir haben so viele Ziele noch vor Augen und die Debatte wird noch früh genug aufkommen. Das muss man jetzt nicht nach vorne.
Nee, man könnte doch zu Marco sagen, pass mal auf, Marco, damit mein Kopf schön frei ist für die vielen tollen Aufgaben, die ich jetzt gerade habe, könntest du nicht vielleicht über einen neuen Vertrag nachdenken für mich?
Ja, so kann man es natürlich auch machen.
Ne? Dann habe ich den Kopf so frei für das Eurocup-Finale und für die BBL-Playoffs, das glaubst du gar nicht. Aber sowas macht man nicht als Spieler, ne? Man lässt das auf sich zukommen, man ist ja Free Agent, alle können kommen und mir.
Es betrifft ja nicht nur Yoshi, muss man sagen. Ich glaube, auch Luke hat jetzt noch diese Saisonvertrag und diese spezielle Gruppe, die ihr da habt, muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Deswegen sagen wir so, es wäre also, ja sehr schön.
Es betrifft ja sehr viele bei uns im Team, ne? Genau. Und dazu gesagt, ich meine, genau dafür haben wir alle unseren Agenten. Dass wir uns nicht damit befassen müssen und uns halt auf den Sport konzentrieren können natürlich. Und genau da greift es ja auch, dass wir trotzdem den freien Kopf haben können.
Trotzdem wird der Agent ja nicht einen Vertrag für dich unterschreiben bei irgendeinem Verein.
Nee, das stimmt natürlich.
Also, du Yoshi, du spielst also nächstes Jahr in Saratov, aber es ist ein super Vertrag. Okay, ein bisschen viel Reisestress, aber super Vertrag.
Ansonsten hervorragend. Ja,
und gute 10%. was ich noch sagen wollte, ihr habt seit 2 Jahren erleben wir da jetzt dieses Alba-Team. dass ihr wollt euch ja selbst auch belohnen und man hat ja von außen auch fast das Gefühl, jetzt gerade beim Eurocup fiebert man ja noch ganz extrem mit als Beobachter, dass es natürlich auch ein schöner Abschluss sein könnte, ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen, aber du weißt ja nie, wo es im Profibasketball hingeht. Jetzt hat Luke war letztes Jahr schon zu lesen, der hätte Angebote satt gehabt und hätte weggehen können für mehr Geld und so weiter und so fort. Man weiß nie, was davon stimmt. Was man weiß ist, dass Teams gerade bei uns halt selten so zusammenbleiben über längere Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn, du weißt, was ich meine, glaube ich.
Du erhöhst den Druck auf Yoshi noch mehr. Merkst du das?
No pressure.
Was für ein Druck?
Eben. Ne, ist einfach eine schöne Geschichte, die ihr da schon länger schreibt. Und wie so oft die Frage, wie das ausgeht.
Wie meinst du das jetzt?
Naja, dass ihr, man konnte das ja auch in den sozialen Medien beobachten. Ihr seid sehr, verbringt sehr viel Zeit miteinander, das wirkt ja auch alles nicht aufgesetzt. Und man hat immer so das Gefühl, ach, hoffentlich bleiben die noch lange zusammen. Und dann kommt der Realist in einem, der halt weiß, okay, hin und wieder, da muss halt jemand gehen. Ihr hattet auch zwei Abgänge jetzt in der letzten Saison, habt euch super verstärkt. Wie lange solche Teams zusammenbleiben, wie lange man das beobachten kann, das meine ich einfach nur.
Ja, da spielen natürlich so unglaublich viele Faktoren mit rein. Und ich glaube, man konnte dieses Jahr schon extrem sehen und ich glaube auch, wir haben extrem davon profitiert, dass wir zu großen Anteilen zusammengeblieben
eben,
sind.
Ja.
Ja, und natürlich auch gerade die Sachen, die noch dazugekommen sind mit den Verletzungen.
Ja.
Trotzdem haben wir guten Basketball gespielt und trotzdem haben wir es geschafft, immer wieder die Last zu verschieben, dass mal der gut spielt und wir als Team irgendwie immer gut dagestanden haben. Was aber natürlich leichter ist, wenn die Jungs sich schon kennen, wenn man schon diese ganze Arbeit und vielleicht die Kommunikationsfehler oder alles, was man hatte, schon im ersten Jahr in der Vorbereitung vielleicht oder übers Jahr schon durch hatte sozusagen, dass wir profitieren wirklich sehr davon, alle zusammen zu spielen. Und also ich meine, so wenn man ein gutes Team hat, würde man am liebsten, glaube ich, für immer so zusammen spielen.
Genau.
Ja? Aber dann kommen wieder die Sachen, wenn Leute extrem gut spielen, dann kommen natürlich sehr gute Angebote, das Euroleague oder nicht und so weiter. Da kommen ja tausend Faktoren.
Genau. Und das könnt ihr natürlich deutlich vereinfachen, wenn man weiß, am 16. April, ihr spielt Euroleague. Spätestens.
Ja, das würde natürlich alles erheblich verbessern, aber es ist ein weiter Weg dahin.
Absolut, absolut, absolut.
Trotz alledem, Yoshi, holt endlich diesen Titel, diesen verflixten Titel nach Berlin. Wäre natürlich eine schöne Sache. Ansonsten gibt es halt viel Zeit unterm Sternenhimmel. Ist auch was Schönes. Das und vielleicht sogar das einzig Wahre mit der Liebsten unterm Sternenhimmel. Ja, blöde Titel hin oder her.
Okay, das Bild gefällt dir auf jeden Fall.
Ja, es ist halt so schön, wenn man so jung und so frisch verliebt und so, das hat doch was. Das ist auch nicht für immer. Also doch, in eurem Fall natürlich schon. Okay, aber sonst, naja. Gut, Yoshi, ich sage vielen Dank. Wir sagen vielen Dank. Ich gucke an Alex an, ob er noch ein Bon Mot zum Abschluss hat, aber auch er ist glücklich und zufrieden. Das heißt, wir freuen uns auf Spiel 1 am 9. April.
Jetzt freuen wir uns mal auf Bamberg Berlin.
Bamberg Berlin ist am Sonntag, dann 9. April.
Dann gegen Ulm, glaube ich. Also jetzt kommen ein paar spannende Spiele für euch. Habe ich das richtig im Kopf?
Viele Spieler kommen auf uns zu in den nächsten Wochen. Ja.
Meistens gegen gute Gegner.
Auch das haben wir Nihat schon gefragt. Am 9. April, wenn ihr euer Spiel macht, in der Nacht danach, Nowitzkis letztes Spiel
kommt auch noch zu euch.
In Dallas. Schaust du dir dann sowas an, um bei diesem historischen Moment dabei zu sein? Oder sagst du dir, ich habe gerade gegen Valencia mit 28 Punkten gewonnen. Ich will einfach nur nach Hause, ich will ins Bett.
Das werde ich dann in dem Moment spontan entscheiden.
Alles klar. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank,
liebe Grüße nach Berlin und toi 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 für alles, was da auf euch zukommt.
Ja, sehr gerne und bis bald.
Cheers.
Ciao.
Ciao.
So. Ja, ich habe vielleicht fast um Kopf und Kragen geredet, aber ich meine, ich finde einfach, wenn du so eine Geschichte hast, das war ein bisschen so wie das Bamberger Team damals um Wanamaker und Co., da, das geht dir doch auch so als Beobachter, oder? Du freust dich, wenn du merkst, dass da zwischenmenschlich vieles stimmt und sportlich.
Absolut, also so mehr.
Natürlich, wenn die jetzt wieder Zweiter werden,
dann haben wir die Geschichte, wir haben sie ja schon.
Dann können sie noch Meister werden.
Also sie haben noch zwei Möglichkeiten. Das meine ich halt auch irgendwie. Du hast so gute Spieler dann da und die wecken einfach Begehrlichkeiten. Mhm. Also Rokas Giedraitis, wie gut spielt der dann?
Also der ist schon super.
Das ist eine Wahnsinnsverpflichtung gewesen. Ich weiß gar nicht, was der für. Ich vermute mal. Hat er noch
Vertrag? Ich denke mal, dass solche Spieler immer 1+1.
Die können
nach einem Jahr
immer
können die eben raus aus der Nummer. Moment, das, was steht da?
In den seltensten Fällen hast du einen, wo ohne Klausel drinsteht, du musst bleiben. So wie bei Augustin Rubit, der muss bleiben.
Ja, hab ich das gehört. Ist die Stoschek-Klausel.
Die Stoschek-Klausel, 3 Jahre eisenhart Bamberg. Komme, wer da wolle.
So steht da.
Wenn das überhaupt stimmt, aber das erzählt man sich.
Da steht keine Vertragsdauer.
Ich hätte auch Lust, dass alle Verträge öffentlich sind.
Ja, ja, wie in der NBA.
Muss alles raus, alles muss man wissen. Aber vielleicht.
3-Jahres-Vertrag, Alba verpflichtet litauischen Nationalspieler.
3 Jahre. Boah. Dann hat er nach dem 1. Jahr vielleicht doch keine Option rauszugehen. Das obwohl eine Option rausgeht, gibt es immer.
Ja, wenn da jemand kommt mit hohen 6-stelligen Beträgen.
Hohe 9-stellige Beträge.
Ja, genau.
So, wir haben noch, du wolltest noch über die Zuschauer, mit den Zuschauern kommunizieren.
Natürlich, natürlich.
Hast du da was vorbereitet oder muss ich das mal wieder machen?
Ich habe natürlich kaum was vorbereitet. Ich sehe gerade nur, da kam noch eine rein zum Thema All-Star Weekend.
Also Alex ist schon immer noch sehr stark im Urlaubsmodus, muss man sagen. Völlig veränderter Mensch geworden an seinem Urlaubsort, den wir nicht aussprechen werden.
Aber ich habe doch schon gesagt, ich war in Also, da kam eine Mail zum Thema All-Star Weekend von Claudius Kodadat. So steht das zumindest da. Es ist eine Entwürdigung der Spieler, weil man sie beim Freiplatzzocken beobachten muss. Gut, das sehe ich halt überhaupt nicht so, weil, ja gut, es ist halt ein Showspiel. Da verliert man jeglichen Respekt vor den Fähigkeiten. Das meinte ich aber nicht, nicht diese Mail.
Also beim Tennis gibt es ja auch sowas wie Showmatches, ne? Dann irgendwie Federer gegen irgendeinen.
Waren die nicht voll groß in den 80ern auch?
Ja, ja, die gab es öfter. Ich habe noch nie in meinem Leben ein einziges gesehen. Ich habe mich immer geweigert, mir ein Spiel anzuschauen, wo es um nichts geht. Auch zum Beispiel ein Fußball-Freundschaftsspiel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Never, ever.
Das ist eine glatte Lüge.
Nein, es ist wahr. Ich schaue keine Freundschaftsspiele.
Und jetzt heißt es ja Nations League.
Ja gut.
Da seid ihr abgestiegen übrigens.
Ihr?
Mhm. Ihr Deutschen?
Ja,
also im Fußball sage ich ihr, im Basketball genau. Sage ich wir.
Du bist auch ein Bandwagon.
Ja, klar.
Also Fakt ist, wenn es um nichts geht, dann habe ich echt auch Probleme zuzuschauen. Egal bei welchem Sport.
Ich war mal bei einem Live-Tennis-Match, bei so einem Showspiel. Michael Stich gegen Thomas Muster in meiner Heimat.
Ach komm.
Das war sehr witzig. Weil die haben eine ganz gut, wirklich ganz gute Show gemacht.
Also wenn du
auf der Bregenzer Seebühne.
Auf der Bregenzer Seebühne?
Nee, stimmt nicht. Das war im Festspielhaus. Aber es war im Rahmen der Festspielanlage.
Okay, also wenn man dann vor Ort ist und ist da zufällig, weiß ich nicht, direkt wirklich und kann das live sich anschauen, nach dem Spaziergang, vor dem Spaziergang, während des Spaziergangs, super okay, mag ja nett sein, aber.
Aber NBA All-Star Game, war das nicht auch ein Grund für dich, diese Liga noch mehr zu lieben mit dem ganzen Drumherum?
Ja.
Schon, oder? An was kannst du dich besonders erinnern beispielsweise?
An mein Interview mit Dirk Nowitzki.
Das ist cool, ja. Das ist
ich habe ihm den Kopfhörer einfach übergestülpt, weil wir kein Mikrofon hatten.
Das war wann?
2003. 4. 2. 5. Du weißt doch, Nullerjahre sind für mich.
Wer sich an die Nullerjahre erinnern kann.
Wahrscheinlich in den Nullerjahren.
Hast vor Ort kommentiert und das war vor, während, nach dem Spiel?
Nach dem Spiel.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Er ging an mir vorbei und ich habe einfach nur rübergewunken und sagte jetzt Dick, also bis wir da, du hast dann keine Chance, nochmal ein separates Interview zu führen, weil die NBA muss das wissen, es muss angemeldet sein und blablabla. Und da habe ich und ihm einfach.
Lockerroom hat dir keine Kamera dabei gehabt.
Genau, und da habe ich ihm mein Headset aufgesetzt und habe irgendwas da reingebrüllt. Und dann hat er ganz entspannt geantwortet. Mit dem kann man sowas ja machen.
Absolut, ja. Ja, ich kann mich da auch gut dran erinnern. Das war einfach prägend auch. Also diese ersten 95 Phoenix kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Das ist prägend und das war natürlich auch nochmal neu, so von der Art, der Machart her. Die Amis haben natürlich auch schon von vornherein tolle Bilder da produziert und tolle Duelle mit dem Slam Dunk Contest und sowas. Das war nochmal was
anderes. Wobei das Teilnehmerfeld echt ein Witz ist mittlerweile. Also
genau. Und selbst da hat es ja nachgelassen.
Selbst da hat es nachgelassen. Ja, auch Riesendiskussion. Ja, genauso.
All-Star Day
Sie haben sehr reformiert.
USA ist eigentlich auch nur noch eine Art großer Kindergeburtstag. Aber es ist nicht mehr diese Stars, so diese Unantastbaren. Dafür sind sie in der heutigen Welt zu allgegenwärtig, zu omnipräsent.
Das ist definitiv so. Und es wurde ja auch das Format geändert. Es gibt ja keine Conferences mehr. Jetzt machen sie ja dieses Jeder wählt ein Team. Das hat im ersten Jahr sehr geholfen. Jetzt dieses Jahr wohl gar nicht mehr, was die Competition betroffen hat. Aber trotzdem das Produkt ist natürlich einfach geil zu sehen trotzdem. Also der Dreierwettbewerb war richtig gut, als da, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der Brooklyn-Spieler, der gewonnen hat, bin ich. Der dann Steph Curry im Finale wirklich
tut mir leid.
Um die Ecke gespielt hat.
Aber ich mag dein kindliches Lächeln. Also du liebst sowas wirklich. Also Alex strahlt wirklich, wenn er über sowas spricht.
Ja, das ist auch.
Und dann funkeln seine
Joe Augen. Harris natürlich.
Das ist nett. Also du bist ein. Ich finde das gut, dass du diese Begeisterung.
Ich finde, das ist Teil unserer Kultur. Und deswegen tue ich mir auch so schwer, jetzt zu sagen, hey, das machen wir nicht und wir haben nicht so, die performen nicht so. Nee, das stimmt nicht. Ich finde, man muss den Ort wirklich krass hinterfragen, weil Trier ist bei aller Liebe, ist ein Basketballstandort, aber ist jetzt einfach schwer zu erreichen. Das macht es auch nicht einfacher für die Spieler, Zusagen zu treffen. Keine Ahnung, man muss es vielleicht aufwerten, man muss denen mehr Geld geben die kriegen Tausender für Gewinn, Dreierwettbewerb und für Slam Dunk Contest ist da kannst du auch.
Ist nicht viel,
ne? Ich glaube, das gab es sogar in Österreich beim.
Ich glaube wirklich. Und das ist ein harter Vergleich jetzt.
Einmal kann ich mich noch erinnern, haben wir auch produziert damals in Österreich. Da gab es einen der ersten Flatscreen-TVs zu gewinnen für den Gewinner des Dunking Contest.
Oh my goodness.
Und dann hat der den gewonnen und die haben dann hatten den vor Ort, diesen riesigen Fernseher. Und dann ist der Spieler, das war keine Ahnung, auch so ein 50-Zoll-Teil, mit diesem riesigen Fernseher unterm Arm vom Spielfeld gelaufen. Oder ich glaube, er hat sogar seinen Kumpel gefragt von seinem Mitspieler, um den rauszukriegen.
Kannst du mir helfen, in die Kabine zu tragen?
So, okay, das ist mein Preis, her damit. Und hat gleich die Halle verlassen damit, glaube ich. Das sah sehr gut aus. Rashard Sullivan war das, glaube ich.
Und der guckt noch heute auf diesem Fernseher wahrscheinlich Basketball.
Gut, wir sind ein bisschen abgeschweift. Es geht um eine E-Mail mit dem Namen Spread Love, Not Hate. Anregung zu eurer journalistischen Tätigkeit in China. Von Benedikt Bewetz, der mit mein Lieblingsmailschreiber ist, er hat uns schon ein paar Mal geschrieben. Der hat nämlich in China oder lebt immer noch in China. Nee, er hat von 2016 bis 2018 hat er seinen Master in Shenzhen gemacht. Und er ist zurzeit in Shanghai. Okay. Und er bezieht sich vor allem auf den Podcast mit Dirk Bauermann und dass man raushören konnte, dass er sehr vom Kulturschock getroffen wurde. Und relativiert das dann so ein bisschen, er kennt sich auch gut aus mit der CBA, bla bla bla. Sehr spannend finde ich den zweiten Punkt in seiner Mail, die Chinesen. Sind ganz normale Menschen mit individuellen Charaktereigenschaften, machen Witze, haben einen gesunden Menschenverstand, machen Party, haben One-Night-Stands, sind neugierig, kreativ, kritisieren ihre Regierung und freuen sich angesprochen zu werden und über viele Themen offen und direkt zu diskutieren. Dieses Bild wird leider in Anführungszeichen China-Seminaren oft gegenteilig dargestellt. Also finde ich nur spannend insofern, dass jemand, der halt seit 2 Jahren vor Ort lebt, dieses Bild des westlichen Kulturschocks jetzt nicht direkt teilt. Also einfach diese, man sagt dann, okay, die sind halt komisch und die können kein Englisch, weißt du, wie ich meine?
Im Grunde sind es Menschen wie du und ich, nur eben unter anderen Bedingungen aufgewachsen irgendwie, also anderen sozial-kulturellen Geschichten. Ist ja eine ganz spannende, also wir werden ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr viel über China und eben, auch schon mit China reden müssen, was auch dieses neue Sozialsystem angeht, also dass man da so Punkte sammelt, wenn man ein guter Mensch ist und sowas.
Das ist der Black Mirror-Folge.
Ja, ja.
Bist du gelähmt? Ja.
Das ist ganz spannend, obwohl ich es in Ansätzen nicht schlecht finde, also dass man mich nicht falsch versteht. Ich bin jetzt nicht einer, der den gläsernen Menschen will und George Orwell super findet in einem super Überwachungsstaat, aber dass man irgendwie belohnt dafür wird, wenn man etwas gesellschaftlich Gutes macht, finde ich gar nicht schlecht.
Ja, die Frage ist halt, wer einordnet, was ist gut.
Ja, ja, genau.
Da wird es halt höchst philosophisch.
Ja, ja. Aber im Prinzip bekomme ich ja Karotten, wenn ich beim Supermarkt klebe Karotten, wenn ich ins Sammelalbum, wenn ich einen gewissen Betrag ausgebe.
Haben wir heute schon geredet. Ja. Auf die Frage, was sammelst du eigentlich?
Man wird ja oft belohnt, es gibt Payback und sowas alles.
Ja.
Warum kann man nicht auch als Anreiz ein Belohnungssystem für, es sollte selbstverständlich sein, sich wie ein guter Mensch zu verhalten, aber vielleicht braucht es einen gewissen Anreiz, wie immer der auch aussehen mag, um sich wie ein guter Mensch zu verhalten. Ich finde zumindest, dass man mal kurz drüber nachdenken sollte. Nicht, dass ich das jetzt befürworte, was in China abgeht.
Ich finde es einfach nur sehr schwer zu sagen, was ist gut und was ist schlecht in dem Zusammenhang. Also oder wie man das allgemeingültig ausformulieren kann. Aber egal, um das abzuschließen.
Jetzt sind wir abgeschwommen. Leckomat.
Er schreibt noch, vieles, was als negativ dargestellt wird, wird dementsprechend häufig mit "Das ist die Kultur" getaggt. Ich habe intensiv mit Chinesen gearbeitet und kann diesen Satz nur unterstreichen. They call it culture, I call it incompetence. Es fällt einem sehr einfach zu generalisieren, wo man einfach nur einen inkompetenten Menschen trifft, wird daraus eine inkompetente, einfältige Nation. Deshalb nochmal die Betonung darauf, Baumanns Aussagen in den Kontext zu setzen. Selbst wenn ein Chinese von sich behauptet, das machen wir eben so in China, dass unsere Kultur sollte das eigene kritische Denken nicht aussetzen. Spannender Ansatz, finde ich.
Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht bin ich auch schon zu, also da kann man natürlich Tage und Wochen drüber reden. Was ich selber sehr gut finde, aber vielleicht nicht zum Ende eines Basketball-Podcasts zu intensiv durchführen kann. Was ich damit sagen will, mach doch mal Aloha. Oder hast du noch was ganz Griffiges zum Abschluss?
Wir können Basti anrufen.
Basti, und dann willst du
ihm... Ich weiß nicht, so Hallo sagen, mich bedanken.
Ah, genau, das machen wir. Wir rufen jetzt bei Basti Ulrich an. Wenn wir schon Überraschungsanruf machen, beziehungsweise nur noch unregelmäßig machen, dann vielleicht bei demjenigen,
der... Wir rufen einfach immer bei Basti an.
Bei Basti Ulrich anrufen, der hier die letzten zwei Wochen anstelle von Alex saß und ihn zumindest abseits vom Launchpad gut vertreten hat. Am Launchpad selber ist natürlich Alex...
Wir probieren es mal. Wer weiß, aber.
Unumschränkte Nummer 1. Das Problem ist, dass Basti diese Nummer, die ihn jetzt anruft.
Kennt er die?
Nee, die kennt er nicht. Aber dann geht er wahrscheinlich eher dran, weil er denkt, das ist irgendein Provinztheater in Niederbayern. Die ihn buchen wollen für seine Stand-up-Comedy. Wenn ihr mal die Chance habt, Basti Ulrich live auf der Bühne zu sehen, Holzkranich in München, Georgenstraße, jeden Dienstag, glaube ich jedenfalls, jeden Dienstag, ist da Open Mic. Und da wird er immer wieder auftreten.
Er geht nicht dran.
Na, der ist schon in der Vorbereitungsphase. Heute ist Dienstag. Der steht schon vorm Spiegel und probt die letzten Gags.
Okay. Heute ist Dienstag. Das stimmt natürlich.
Genau. Okay. Damit ist...
Aha. Gut, wir bleiben dran. Wir probieren es ab jetzt jede Woche, bis er abhebt.
Das war's. Die erste Sendung nach dem Urlaub. Alex, wie war's für dich? Wie oft hast du an den Urlaub gedacht in diesen anderthalb Stunden?
Ich wollte eigentlich direkt zum Einstieg schon die Aloha-Musik spielen, um einfach generell zu untermalen, die Urlaubsstimmung zu verlängern.
Ja.
Aber ich habe mich dann so wohlgefühlt wieder mit dir, dass ich es nicht tun musste.
Gut, dann bleibt der Hinweis. Diese Woche Euroleague des FC Bayern am Freitag um 18 Uhr bei Darüşşafaka Istanbul.
Ja.
Und der nächste Spieltag in der Easy Credit BBL mit dem Hammer am Sonntag um 17:45 Tipp auf 18 Uhr Brose Bamberg
gegen Rahmen von Courtside Live.
Courtside Live.
Wirst du dort sein?
Ich werde dort sein und ich werde an alles denken, nur nicht an Urlaub, sondern Vollgas Basketball. Wir
schönes Nikos Zisis Interview dort zu sehen.
Und alles andere besprechen wir nächsten Dienstag. Bis dahin, gute Zeit.
Tschüss.
We treat people here with complete respect. This is Germany.